Wir sind alles zur gleichen Zeit. Und wir sind eben nicht nur gut und toll und die Helden und so. Wir sind auf der einen Seite ein Arschloch und 5 Minuten später sind wir für jemand anders ein ganz toller Mensch.
Mhm.
Und das zur gleichen Zeit, an einem Tag. Das bedeutet Menschsein. Herzlich willkommen in der Welt der echten Menschen, die Fehler machen und auch Arschlöcher sind, zur gleichen Zeit, dass sie vielleicht auf der anderen Seite ganz toll sind. Weil das macht uns auch menschlich und das sind wir.
Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hielscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Und bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist natürlich Heineken. Und Heineken hat für alle Sportbegeisterten eine ziemlich coole Aktion. Wenn ihr jetzt bei rewe.de zum Beispiel 2 Heineken Sixpacks bestellt, bekommt ihr einen Gratismonat DAZN dazu. DAZN, geschrieben DAZN, ist quasi das Netflix für alle Sportbegeisterten. Dort könnt ihr zum Beispiel die UEFA Champions League live und auf Abruf sehen. Ich packe euch in die Shownotes eine Adresse, da kriegt ihr noch mehr Infos. Für alle, die jetzt mit Fußball nicht so viel anfangen können, wie zum Beispiel ich, die trinken einfach so Heineken. Ich trinke zum Beispiel Heineken 00. Vielen Dank für den Support und jetzt zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist der Schauspieler Jürgen Vogel. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr wisst, wer das ist. Wenn nicht, dann schaut euch unbedingt Die Welle oder Der freie Wille an und gerade ganz aktuell in der Mediathek The Team 2. Es ist gar nicht mal so einfach zusammenzufassen, worüber wir eigentlich so gesprochen haben. Wir schlittern einfach mal so eine Runde durch den Kopf von Jürgen Vogel, zumindest hat es sich so angefühlt. Und da ist es einerseits wahnsinnig lustig und andererseits total tiefgründig. Unser Gespräch fängt wirklich beim Stuhlgang an und hört bei Geflüchteten auf. Jürgen erzählt, wann er zuletzt ein Arschloch war, warum seine Eltern, obwohl er von zu Hause abgehauen ist, seine Vorbilder sind. Er gibt Erziehungsratschläge, er teilt offen seine Liebe zum schnell verdienten Werbe- und hart verdienten Filmgeld. Es geht um die Kunst und sein Handwerk. Es geht um die großen und kleinen Widersprüche im Leben. Jürgen Vogel ist Dur und Moll in einem Song und ein wahnsinnig inspirierender Gast. Ich fand das sehr, sehr interessant, dieses Gespräch auch im Vergleich zu Tom Schilling und Lars Eidinger zu sehen, die ich auch vor kurzem getroffen habe. Das sind alles großartige Schauspieler, aber wie man hier vor allen Dingen merkt, haben sie eine völlig andere Selbstwahrnehmung und Arbeitsweise. Und das ist super, super spannend zu beobachten. Ich habe mir viele Zitate aus diesem Gespräch mitgeschrieben, zum Beispiel, ich will in Ehrlichkeit ein Vorbild sein und nicht, indem ich alles richtig mache. Ich bin gespannt, was ihr euch mitschreibt. Schickt mir das gerne zu bei Instagram Stories oder irgendwo anders. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Mitschreiben mit dem lustigen und weisen Jürgen Vogel.
Ja.
Also ich, wollen wir damit einsteigen?
Ja.
Damit steigen wir noch ein.
Ja.
Ich habe gestern, also weil ich eine sehr kurzfristige Anfrage bekommen habe, dich hier zu treffen, habe ich gestern meine Internet-Community gefragt, was die so, welche Fragen sie haben. Und ich habe das bei mir zu Hause aufgenommen. Mein Sohn hat direkt gesagt, ich habe eine Frage an ihn. Und er hat gefragt, das ist eine sehr tiefe Frage, warum macht die Kaka manchmal Plumps?
Eine ganz tolle Frage und die kann man natürlich hochintellektuell auflösen. Das versuche ich jetzt hiermit. Auch für mehrere Zuhörer, die jetzt bei unserem Podcast jetzt heute mal dabei sind. Ja, ich würde sagen, das hängt ganz stark von der Konsistenz ab. Hm? Je nach Konsistenz macht es manchmal Plumps oder je nach Länge auch. Weil je länger die ganze Sache ist, umso weniger plumpst es, weil es schon die Möglichkeit vorher hat, physikalisch gesehen das Ganze jetzt einzutreten. Sozusagen.
Mein Sohn ist 5.
Naja, das ist aber ganz gut. Guck mal, Junge, da ist Wasser unten in der Toilette drin. Und wenn du eine lange Kackerschlange machst, ich nenne es jetzt mal Schlange, dann hat er schon Kontakt mit dem Wasser und kann eintreffen in die Wasseroberfläche ohne Plumps. Ja? Wenn es aber ein kurzes kleines Kackerhäufchen ist, was du machst, oder die Kackerschlange kleiner ist, oder das so ein ganzer Klumpen ist, der aber einfach tiefer fällt, wo der Weg zum Wasser länger ist, da macht's Plumps. Weil beim Eintreten auf die Wasseroberfläche klatscht, verdrängt ja sozusagen die Kackerschlange oder der Kackerkloß das Wasser. Und dann macht es so, das ist so, als würdest du einen Ball ins Wasser schmeißen, dann spritzt das eben auch. Und das ist dieses Plumpsgeräusch, was du hörst. Das wäre die Erklärung.
Jetzt ist natürlich die Frage, was will man eigentlich lieber?
Ja, unterschiedlich, ne? Es ist, je nachdem. Also man will, glaube ich, lieber die lange Schlange haben, die schon, die das Geräusch wegmacht, dann spritzt das auch nicht so.
Genau.
Aber es gibt einen Trick.
Okay.
Mein kleiner Junge, es gibt einen Trick. Und zwar leg vorher 2 Blatt Papier in das Wasser, Klopapier, legst du einfach rein. Und dann ist es völlig egal, weil dann wird dieser Plumps abgefedert von dem Papier und es taucht ins Wasser ein, ganz sanft, und das spritzt nichts.
Vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Ich habe dazu wirklich noch eine Frage.
Ja.
Wir steigen tief ein heute.
Ja, du, da weiß man auch, ne, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ne? Ja. Da weiß man, woher kommt die Frage. Du, fällt auch ganz viel zu dem Thema ein. Das finde ich immer sehr gut.
Bist du jemand, der auf öffentlichen Toiletten die Klobrille mit Papier abdeckt?
Nee, ich versuche, also sagen wir so, zu setzen, versuche ich mich sehr selten. Also meistens gehe ich auf eine Toilette, um zu pinkeln, und Pissoir-mäßig, dann kannst du dir ja stehen bleiben. Und wenn du sonst mal das machst, dann hoffe ich halt, dass sie sauber ist, oder ich wische nochmal nach. Aber ich lege da nicht Papier drauf, weil so schlimm ist das nicht. Also sich da mal kurz hinzusetzen. Und meistens sind die Toiletten ja auch sauber, man kann das sich ja auch aussuchen. Also wo du jetzt auf Toilette gehst, ob du jetzt an die Kneipe um die Ecke oder ob du im Fünf-Sterne-Hotel nochmal auf Toilette gehst, unten irgendwo, da wo die Toiletten am wenigsten benutzt werden, und du siehst immer, ob eine Toilette nicht benutzt ist, zum Beispiel in Hotels, daran, dass das Klopapier noch so in so einer Spitze gefaltet ist in der Rolle.
Ja.
Daran siehst du, es gerade geputzt worden, die Putzfrau hat da diese Falte reingemacht, das heißt, es ist eine ganz saubere Toilette.
Lifehacks mit Jürgen Vogel.
Yeah, yeah, yeah.
Du weißt alles.
Der Mann kennt sich aus.
Der Mann kennt sich aus. Du weißt inzwischen, was Podcasts sind. Ich habe gehört, dass du es nicht wusstest, deine Tochter dir gesagt hat, was ein Podcast ist. Du hast reingehört und fandest es mega langweilig.
Ja, erstmal habe ich gedacht, was ist das denn? Die hört ja irgendwas über so Schmink. Mädels haben über Schmink, verschiedene Schminkarten und wie man sich schminkt, Kajal, nein, und dieses Brushen da, die Augenbrauen, und ich habe mir gedacht, was ist denn das? Ist das jetzt so eine Sendung über Schminken? Sie so, nein, aber das ist ein Podcast, der ist voll lustig. Das sind so 3 Mädels, die sich immer treffen, die immer so verschiedene Sachen besprechen und so. Und die hört aber auch Böhmermann und so, da gibt es ja mehrere, und Olli Schulz und so. Und da bin ich überhaupt erst rangekommen, weil Olli Schulz kenne ich ja auch. Und den finde ich total klasse. Und dann habe ich da mal mitgehört, und da muss ich sagen, den fand ich auch wirklich auch sehr, sehr lustig. Und jetzt weiß ich halt, was das so ist. Ne? So, und ja, das fand ich ganz gut.
Beschäftigst du dich so mit neuen, also wir haben es gerade kurz bevor es Gerät anging, haben wir kurz über Instagram gesprochen.
Bist fassen nicht.
Oder willst du wissen, was los ist? Was ist, also was deine Kinder zum Beispiel da rumdaddeln auf dem Handy?
Naja, gut, na klar, ich will immer wissen, wo meine Kinder rumdaddeln. Aber prinzipiell, das sind ja jetzt, meine Tochter ist jetzt 20, ne? Da kann ich jetzt nicht mehr sagen, nee, das möchte ich nicht. Lass das Podcasten mal sein, bitte, ne? Das gefällt mir überhaupt nicht. Kannst vergessen, habe ich überhaupt schon keine Chance mehr irgendwie. Aber ich kann so ein bisschen hinterherhängen, ne? Ich sag so, warum ist denn jetzt, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Facebook und Instagram? Ja, aber es läuft viel mehr über Facebook, macht niemand mehr, ist total tot, jetzt alles Instagram. Und da habe ich so gedacht, ja gut, das muss ich jetzt nicht mitmachen, jetzt nochmal alles umändern und irgendwie nur noch Fotos verschicken. Und ich meine, da kann man wohl auch Kommentare schicken, ich habe keine Ahnung, ich bin wirklich ein Volldepp, was das angeht. Aber ich habe gedacht, nee, das spare ich mir jetzt. Ich habe jetzt so eine Seite, die habe ich ja schon ganz lange, wenn ich einen Film rausbringe oder irgendwas ist, was ich den Leuten zeigen will, dann mache ich das. Und das war's dann. Und das mache ich auch alles selber. Und Instagram hat für mich sowas, also vielleicht ist es auch gar nicht so, aber sowas Eitles. Du bist ja die ganze Zeit dabei, dich selbst zu fotografieren meistens oder irgendwas, was du gerade siehst. Ach, guck mal da. Guck mal, Essen kommt. Oder so. Und dann kommt man auch in so einem Druck und muss so andauernd alles dokumentieren oder sowas. Das möchte ich überhaupt nicht.
Ja, du bist ja einer der, würde ich sagen, du gehörst mir zu der Generation, die das eigentlich auch wirklich nicht braucht, weil die gefühlt, zumindest bist du etabliert und gehörst auch gar nicht zu denjenigen, die zeigen, also die sich auf dem Klo zeigen müssen.
Nee, ja? Also nee, so. Das stimmt. Ja, nee, deswegen, für mich war das mal eine Plattform, ich mache viel Arthouse-Filme, wo ich so gedacht habe, das ist eigentlich ziemlich gut, dann kann ich den Leuten, weil die Promotion meist bei Arthouse-Filmen ja auch nicht ganz so groß ist wie bei größeren Projekten und die Kinos einfach auch kleiner sind und so, und da habe ich immer gedacht, das ist eigentlich ziemlich geil, wenn ich mit so einem Arthouse-Film eine Kinotour mache, dann mache ich ab und zu mal Fotos so mit dem Regisseur zusammen, was wir gerade heute so machen, dass wir auf Tour sind, durch die Stadt. Erstens, dass man gedacht hat, man kann die Leute, die Fans sind, in den jeweiligen Städten ins Kino holen, dass sie einen auch sehen, dann kann man mit denen reden, nach dem Film vorstellen. Und weil man ja eh bei Arthouse-Filmen mittlerweile so 30.000 Zuschauer hat, habe ich immer gedacht, geil, wenn ich 170.000 Likes habe, vielleicht schicke ich den jetzt mal, ab Donnerstag läuft übrigens der und der Film im Kino und vielleicht kommen ein paar von denen dann ins Kino. Jetzt habe ich aber begriffen, dass es auch nicht funktioniert. Nee, insofern, und jetzt konnte ich ja nicht plötzlich meine Facebook-Seite schließen, weil dann waren dann schon 170.000 Likes und dann denkst du irgendwie, das ist jetzt auch scheiße, auch gemein, dann zu sagen, oh, ich habe den Laden wieder dicht gemacht. Also mache ich jetzt ab und zu alle 3 Monate mal so einen Post, wenn irgendwas ist oder ich irgendwie irgendwas Lustiges gemacht habe oder irgendwas zu sagen, denke zu haben, was ja auch schon.
Aber Social Media geht ja auch um sich zeigen. Mal.
Echt?
Also klar, also so Instagram geht auch um seine Meinung zu zeigen natürlich, aber Instagram auch ist etwas, was, wie du schon sagtest, ne, was eitel ist. Man zeigt sich, man zeigt sein Leben, was man macht.
Nee, das will ich nicht. Da denke ich, das ist das Schöne beim Schauspielern. Du kannst den Leuten zeigen, was du arbeitest, und das ist ja auch ein Teil von dir.
Aber da geht's auch beim Schauspielern geht's dir auch schon darum, dass die Leute dich angucken und sehen, oder?
Na, da geht es eher darum, die Geschichten zu erzählen. Und ich weiß ja, dass Leute Geschichten gerne gucken. Also insofern denke ich so, irgendein Publikum wird es finden. Und die Gedanken darüber, wie viel das sind und deswegen mache ich es oder so, das ist es eigentlich nicht. Also ich habe kein Bedürfnis, mich jetzt darzustellen, zu sagen, ah, ich möchte jetzt zeigen, was ich will. Ich hoffe halt, dass die Leute diese Geschichte sehen wollen, weil ich die Geschichte für toll befunden habe. Deswegen habe ich sie auch gemacht. Und deswegen denke ich so, ja, könnte mal sein. Ich hoffe, dass es auch noch andere gibt, die das geil finden.
Das heißt, bei dir geht es, wenn du etwas spielst, geht es dir um die Geschichte und du möchtest sozusagen die Geschichte erzählen.
Ja, ich möchte schon auch natürlich, dass Menschen das gucken, aber ich denke nicht über so Zahlen nach, weil ich immer denke, für jede Geschichte gibt es ein Publikum. Und da geht es nicht so darum, wie viele das sind. Es gibt manche Geschichten, da weiß ich schon, also Comedy gucken mehr Leute, Romantic Comedy gucken ist sehr erfolgreich, auch im Kino so. Und dann gibt es aber Geschichten, die sind so ein bisschen trauriger, das gucken halt weniger. Ich weiß noch, Bad Lieutenant war ja mit einer meiner Lieblingsfilme von Abel Ferrara. Und da habe ich so gedacht, wie viel Zuschauer hat eigentlich in Deutschland so ein Film wie Bad Lieutenant, wenn der im Kino läuft? Und der hatte 200.000 Zuschauer. Und von da ab habe ich so gedacht, okay, also thematisch interessiert mich das. Ich weiß aber schon auch, ich bin nicht doof, das werden nicht 80 Millionen Leute gucken, sondern das gucken halt in Deutschland 200.000. Also wenn ich schaffe mit Filmen, die ich mache, Kinofilme, diese 200.000, die auch den Film, den ich so geil finde, gucken, dann habe ich mein Publikum erreicht.
Ja, das stimmt.
Ja, da habe ich so gedacht, das ist die geschmäckerisch zumindest so auf einer Wellenlänge sind. Und das ist schon echt toll.
Was war dein erfolgreichster Film?
Mein erfolgreichster war in der Hauptrolle, glaube ich, Die Welle.
Mhm. Vor 4 Jahren war das, ne?
Nee, das ist länger. Die Welle ist schon länger. Die Welle ist schon 8 Jahre oder sowas her. Das ist schon echt wieder ganz lange her. Ich glaube, der hatte 2,7 Millionen Zuschauer oder sowas. Also in der Hauptrolle als Kinofilm. Und ansonsten, ja klar, keine Hosen, aber da habe ich ja nicht die Hauptrolle gehabt. War auch wahnsinnig erfolgreich. Das ist vor allem toll bei der Welle, finde ich, weil es keine Romantik-Comedy ist. Sondern ein Film, der auch noch mit diesem eigentlichen Quotenkiller zu tun hat, nämlich Politik. Und das war echt geil. Also das ist ein Film, der sozusagen was Politisches erzählt, trotzdem 2,7 Millionen Zuschauer, das finde ich richtig geil. Also das finde ich nach wie vor toll.
Aber wenn du, also das interessiert mich wegen der, wenn du einen Film spielst, geht's dir, also deine Entscheidung ist, es geht dir nicht darum, du willst als Schauspieler gesehen werden, habe ich das richtig verstanden, sondern wirklich, du siehst eine Geschichte oder findest eine Geschichte und sagst, die Geschichte, da will ich helfen, dass die toll erzählt wird.
Ja, das ist ja der Grund, warum wir Schauspieler werden. Wir werden ja nicht Schauspieler, weil wir sagen, oh, ich möchte erfolgreich sein, sondern wir glauben und hoffen, dass wir Figuren erzählen können und dass wir schaffen können, Menschen zu berühren. Also das ist das Entscheidende, so, und dass man eine Figur zum Leben erwecken kann und mit, also vor allem wir suchen ja alle nach Geschichten, die uns selber irgendwie anzecken, so, ne? Und mich zecken viele verschiedene Sachen an. Also ich finde auch Comedy geil, wenn ich darüber selber lachen kann. Also wenn ich das toll finde, dann will ich das unbedingt machen. Aber in erster Linie sind wir Schauspieler geworden, weil wir Menschen berühren wollen. Und weil wir natürlich auch Geschichten suchen, die uns irgendwie, die was mit uns zu tun haben oder uns interessieren oder irgendwie, die wir spannend finden. Das ist ein Teil von Kommunikation. Das ist wie Musik. Wenn du Musik machst, willst du auch Musik machen, die mit deiner Richtung zu tun hat, die dich in deinen Geschmack trifft. So, ich kann ja nicht sagen, ich will hauptsächlich machen Musik. Und wenn jetzt mal Schlager erfolgreich ist, werde ich Schlagerstar. Damit ich höchstmöglichst viel Erfolg habe. Also so funktioniere ich auf jeden Fall nicht. Sondern ich würde schon gerne die Musik machen, die ich auch selber höre.
Nee, das auf jeden Fall. Mir geht's nur eher um die, ich habe zuletzt Lars Eidinger interviewt und da ging es eben auch um so eine Bestätigung und auch eine Eitelkeit. Also sich selbst auch gern sehen und sich
Lars, Mensch. Ja, so bist du halt. Gibt's ja auch, glaube ich, zu. Es ist halt.
Genau.
Ich glaube, er ist sau eitel irgendwie.
Ja.
Auch sehr ein bisschen verliebt auch in sich.
Ja.
Und das ist ja auch legitim. Es gibt, Balletttänzer sind das auch ganz oft. Ich glaube, da gibt's so viele Möglichkeiten. Ich muss sagen, wie kann man das am besten beschreiben? Nee, das habe ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, also deswegen mache ich diesen Job auch nicht. Ich finde es toll, wenn Leute das gucken, aber in erster Linie geht es mir um das, was ich da tue. Also dieses ganze, am besten der ganze Film. Die Eitelkeit der einzelnen Rolle, das ist irgendwann auch erledigt. Also das machst du am Anfang, ne? Also ich habe über 130 Filme gedreht. Am Anfang denkst du darüber nach, ah, wie könnte ich die Rolle jetzt spielen und was mache ich jetzt damit und so. Das hat so eine bestimmte Eitelkeit, die aber auch wichtig ist in dem Lernen sozusagen des Schauspielens vielleicht auch. Und das schleift sich aber relativ schnell ab, weil das inflationiert sich halt irgendwann, ne? Weil wir selber sind im Prinzip, um uns geht's halt nicht, sondern das ist ja eine Verantwortung auch. Eine Figur ist eine Verantwortung und ist eine Aufgabe und die will man erfüllen. Man will die Menschen da reinziehen. Die Leute mit auf die Reise nehmen, in diese Figur einzutauchen, so in etwas wirklich Krassem oder so, das ist bei mir zumindest immer so. Und wenn das funktioniert, dann freue ich mich darüber.
Und geht es dir darum, dass ich als Zuschauer einen anderen Menschen besser verstehe?
Ja, definitiv. Jemand, wo du vorher gar nicht wusstest, was erstmal versuch dich auf eine Reise zu nehmen, die du vorher nicht kanntest. Also jemanden, dich mit einer Figur auseinanderzusetzen, die dir eigentlich fremd ist, vielleicht sogar. Also vielleicht sogar, wo du sagst, das ist ein Arschloch, das will ich überhaupt nichts mit zu tun haben. Da dich reinzuziehen und dir das Menschliche auch darin zu zeigen, das finde ich toll, damit wir endlich mal begreifen, oder das hört sich doof an, sondern sehen, dass wir alles sind. Wir sind alles zur gleichen Zeit. Und wir sind eben nicht nur gut und toll und die Helden und so. Wir sind auf der einen Seite ein Arschloch und 5 Minuten später sind wir für jemand anders ein ganz toller Mensch.
Mhm.
Und das zur gleichen Zeit, an einem Tag. Das bedeutet Menschsein. Herzlich willkommen in der Welt der echten Menschen, die Fehler machen und auch Arschlöcher sind, zur gleichen Zeit, dass sie vielleicht auf der anderen Seite ganz toll sind. Weil das macht uns auch menschlich und das sind wir. Und nicht, wir sind die geilsten und die tollsten.
Wann warst du zuletzt ein Arschloch? So.
Warte mal, lass mich ganz kurz überlegen. Es ist, glaube ich, gar nicht lange her. Vorgestern war ich ein Arschloch. Da ist einer mit dem Auto, also ich wohne jetzt da, wo sie den Gleimtunnel jetzt zugemacht haben, auf der einen Seite. Also auch so eine Schildbürgeraktion wieder vom Verkehrsbüro hier in Berlin, wo die sagen, du, wir machen jetzt den Tunnel zu, aber nur auf einer Seite. Da ist nämlich eine Baustelle auf dem Weg dahin. Wir machen nicht eine Ampel, wo man sagt, jetzt fährt erst die eine Seite und dann fährt die andere Seite. Nein, wir machen eine Ampel, da kommt noch so ein kleiner Sackgassenverkehr für die und nur in die eine Richtung, in die andere Richtung nicht. Dafür verursacht man natürlich, was Prenzlauer Berg angeht, einen riesen Stauapparat. Aber warum sollte man jetzt eine Ampel hinstellen, wo erst die einen fahren und dann die anderen? Nein, das machen wir nicht. Wir sperren zum Teil. Ja, also Schildbürger voll deppen. So, und an so einer Ampel ist klar, dass da fahren natürlich trotzdem welche immer durch, also durch eigentlich eine Einbahnstraße.
Ja, sagen einfach, schaffe ich schnell.
Ist, genau. Aber der hat gesagt, nicht nur ich schaffe schnell, sondern ich schaffe schnell und blockiere den, der gerade grün hat. Und wenn der irgendwie nicht zurückfährt, 100 Meter, und er jetzt eigentlich nur 5 Meter zurückfahren müsste, schüttelt er auch noch den Kopf, als der über Rot gefahren ist. Und da habe ich gesagt, nee, Digga, dass du über Rot rüberfährst, eine Sache. Dass du in eine Einbahnstraße reinfährst, auch eine Sache. Wir passen hier eigentlich beide vorbei. Du hast dich aber gerade so hingestellt, dass ich jetzt zurückfahren muss, obwohl ich gerade grün hatte. Und dann mache ich so Fenster und sagt, nee. Und er ist halt den Kopf geschüttelt, will er nicht. Und dann hat er doch Fenster und sagt, ja, was ist denn? Und ich sage, Digga, ganz ehrlich, warum schüttelst du jetzt den Kopf? Und er so, ja, du hättest ja auch Platz machen können. Ich sage, du, ganz ehrlich, wir passen hier beide vorbei, aber ich will wissen, warum du den Kopf schüttelst. Das verstehe ich nicht. Dass du rüberfährst, ist eine Sache, aber dass du willst, dass ich jetzt 100 Meter zurückfahre und da ich das nicht tue, weil ich über grün rübergefahren und du über rot und du jetzt aber den Kopf, das würde ich gern wissen. Ja, es gibt ja nicht nur die Wahrheit und die Regeln, es gibt ja auch die emotionale Wahrheit. Und da war ich echt, hab ich gesagt, Alter, ganz ehrlich, das ist echt lustig, dass du das jetzt, also für den war ich jetzt ein arrogantes Arschloch, du hättest doch. Und dann denke ich so, ja, das hätte ich vielleicht sogar gemacht, wenn du nicht so blöd deinen Kopf geschüttelt hättest, so selbstbemitleidend. Weißt du, so.
Ich finde das noch gar nicht so arschlochmäßig.
Ja, egal, aber für den war ich ein Arschloch.
Okay.
Ich will nur sagen, du kannst das nicht allen recht machen. Mhm. Ne? Für den war ich ein Arschloch. Ich habe nur gesagt, also ganz ehrlich, ich sage, ja, hätte es ja machen können. Ich sage, nee, ich muss ja ganz ehrlich sagen, du bist gerade selbstbemitleidend. Und das finde ich.
Hast du ihm das gesagt?
Ja, habe ich gesagt, das finde ich irgendwie armselig gerade. Ganz ehrlich, dass du nicht zugeben kannst, sagen, ja, war scheiße und ich fahre einfach mal ran oder fahre noch vorbei oder so. Und jetzt auch noch glaubst, dass du recht hast. Das ist wirklich, das ist echt selbstbemitleidend.
Glaubst du, dass er dich erkannt hat?
Ja, bestimmt. Aber das ist mir doch auch scheiße.
Nee, aber ich frage mich, es ist wie interessant das ist, dass dein Arm nach Hause kommt, sich natürlich aufregt, aber gleichzeitig auch von Jürgen Vogel beleidigt wurde.
Ja, ich glaube, nee, die Leute schlagen ja dann um. Dann denken die ja, ich habe jetzt hier eine voll arrogante Nummer abgezogen und so, weil ich Jürgen Vogel, das hätte ich in der Ente auch gemacht, das hätte ich auch gemacht, wenn ich mit dem Fahrrad gefahren wäre. Ich finde einfach dieses, das ist ja generell, hast du es ja oft, Leute machen Fehler, finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber dann zu glauben, dass es geil war, weißt du so, also dass sie eigentlich noch im Rennen, du kannst ja auch, mein Gott, es gibt ja auch eine emotionale Wahrheit.
Denkst und wann du warst so? Du zuletzt richtig gut?
Kann ich dir gar nicht selber sagen.
Gute Tat?
Gute Tat, was ist denn eine gute Tat? Ah ja, es gibt so mehrere gute Taten. Ich hoffe, dass ich jeden Tag irgendwas Gutes mache, auch mit meinen Kindern, dass ich irgendwas Gutes gesagt habe oder was vorgelebt habe, was man als positiv auswerten kann. Das hofft ja jeder. Aber es gibt so ein paar Sachen, die man natürlich nach außen hin gut darstellen kann. Also zum Beispiel, wir haben ja gerade drüber gesprochen, vorher schon, bevor der Podcast hier losging. Super Sache überhaupt, so ein Podcast finden. Das fühlt sich voll gut an. Dass ich jetzt für mich ja schon ganz lange für junge Helden engagiere, die ja für Organspende sozusagen eintreten und da jetzt den Gesundheitsminister mittreffen und versuchen da zu erzählen, warum wir dafür sind, für die Widerspruchsregelung und so. Das ist was Positives, dass ich seit Jahren ein Kinderhospiz in Hamburg unterstütze, auch finanziell und auch durch Spenden und auch durch, wenn ich zum Beispiel in so Game-Shows gehe, weil manche Leute sich ja fragen, warum geht der denn da hin? Warum macht er denn so Unterhaltungs-Game-Shows? Das verstehe ich ja nicht. Gibt's ja ein paar Bedenkenträger und so. Und ich kann aber an so einem Abend für einen guten Zweck echt viel Geld verdienen, ne? Weil man spielt ja oft um so ein bestimmtes Geld und dann gewinnst du was und das kannst du um guten Zweck. Und das ist für mich immer dieses Kinderhospiz zum größten Teil. Da denke ich so, ihr könnt mich alle mal, weil ich kann an einem Abend vielleicht, was weiß ich, bei Wer wird Millionär, haben wir 65.000 Euro habe ich für die gewonnen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also so, ne? Und der andere Teil ging sogar an junge Helden. Also das ist da sowas macht, da mache ich mir richtig, das macht richtig Spaß.
Das Geld zu verdienen.
Ja, das Geld zu verdienen für eine gute Sache. Das ist großartig.
Wir springen so ein bisschen, aber ich komme schon wieder zurück auf meine Fragen.
Das musst du jetzt machen. Ich bin da immer so sehr sprunghaft.
Aber warum machst du Werbung?
Oh, ähnliche Gründe. Also man macht Werbung, weil man viel Geld dafür kriegt. Und mit diesem Geld versucht man eigentlich so vieles Gutes wie möglich im Leben zu schaffen. Und das hat auch mit mir zu tun. Das ist auch ganz egoistisch. Manchmal auch vieles Gutes für mich. Warum auch nicht? Oder eben auch für andere. Ich habe eine riesen Familie. Man versucht damit was Substanzielles zu schaffen, was man vielleicht sonst nicht schaffen könnte. Und ich liebe Werbung auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Werbung ist für mich ein Medium, was ich sehr, sehr interessant finde, sehr lustig finde, sehr legitim finde. Wie soll man sagen, es macht mir Spaß, für echt relativ wenig Arbeit doch relativ viel Geld zu verdienen. Und das finde ich sehr, sehr schön.
Das ist ein tolles Zitat.
Ja, du, also was soll ich da jetzt rumeilen?
Nein.
Also Werbung ist Werbung. Das Wort an sich sagt es ja schon. Man bewirbt etwas. Und das tust du sogar, wenn du als Schauspieler arbeitest. Machst einen Film und machst danach Werbung für einen Film. Mache ich heute hier auch.
Ja.
Werbung ist generell nichts Schlechtes. Und man muss immer überlegen, für was für Produkte man Werbung macht. Aber jedes Produkt, für das ich Werbung mache, habe ich schon mal benutzt oder benutze ich auch. Also insofern lüge ich da nicht. Ich habe zum Beispiel noch keine Alkoholwerbung gemacht, weil ich Alkoholwerbung nicht so geil finde, weil ich auch ganz relativ wenig Alkohol trinke, Zigaretten auch nicht, weil ich rauche nicht. Ich habe auch Kinder, ich will da nicht in so ein Ding rutschen. Ich habe aber schon selber mal einen Cheeseburger und so gegessen. Und deswegen kann ich dafür auch Werbung machen, wenn ich das will. Obwohl ich ja für einen Veggie-Burger Werbung gemacht habe. Da kann ich mich noch super reinwaschen.
Kannst du nachvollziehen, dass man, also du sprichst jetzt eine große Werbung an, die ja wirklich, die McDonald's-Werbung ist interessant. Ich habe in den letzten Monat, es gibt so natürlich ein paar Lieblingsschauspieler, die man hat und das soll jetzt keine Schleimerei sein, aber da gehst du dazu. Aber ich habe vor dir Tom Schilling getroffen und davor Lars Eiding und jetzt dich und es drehte sich immer wieder auch um das große goldene M um diese, ja? Ja, also das war ein interessantes.
Weil die, ich weiß gar nicht, hat Lars dafür Werbung gemacht?
Nee, Lars hat nicht Werbung gemacht. Lars hat gesagt, er lässt sich nicht von dem Clown in den Mund scheißen.
Clown im Mund scheißen.
Fand ich ein ganz, ganz schönes Bild.
Ja, das ist ein schönes Bild. Er lässt sich nicht von einem Clown im Mund scheißen, okay.
Und Tom hatte mir zu dem Thema gesagt, da sind wir auch irgendwie genauso wie mit dir jetzt wieder hingekommen, ja. Sagt ja auch immer was über den Fragensteller, ne? Und der sagte, dass er das nicht machen könnte, weil das immer dann mitschwingt, wenn man was anderes spielt. Also dann sieht man auch gleichzeitig, wenn er irgendwie eine ernsthafte, tiefe Rolle spielt, glaubt er, kriegt man das nicht mehr weg, wenn man vorher irgendwie mit dem Opel lustig grinsend durch die Stadt gefahren ist.
Ja, das glaube ich nicht. Also das kann ja sein, dass er es nicht hinkriegt oder so. Ich krieg das hin.
Ja.
Ich kann trotzdem noch ernsthaft spielen. Sonst würde es bedeuten, ich habe die Schillerstraße 2 Jahre gemacht. Ja. Ich habe Comedy gemacht, wo ich Leute unterhalten habe mit einer Impro-Comedy. Wenn ich so denke, dann heißt es, dann könnte ich ja das dann auch nicht mehr? Oder wo ist die Grenze? Also wo man Geld dafür kriegt, dass man etwas bewirbt, da denke ich so, nee, da habe ich wie so mehrere Persönlichkeiten, da kann ich mich ziemlich gut abspalten. Und letztendlich habe ich auch so angefangen. Ich habe als Kindermodel angefangen, habe Werbung gemacht für Otto Versand. Damit habe ich angefangen. Das ist im Grunde genommen bin ich ein Werbemodel, der zufällig Schauspiel hat.
Das kannst.
Es gibt immer. Ich muss mal sagen. Also ich glaube, ich vielleicht erkläre das ein bisschen, wie ich funktioniere. Ich habe in meinem Leben viele tiefsinnige Gespräche gehabt, ja. So, wirklich. Und in meinem Leben war auch viel Ernsthaftigkeit und viel Tod und Leben und Tod, das spielt immer eine große Rolle in meinem ganzen Leben. Das kannst du vielleicht ein bisschen nachvollziehen, weil wir ja auch über Organspende und Claudia gesprochen haben und so. Und ich selbst ja auch Organspender bin, so mit Knochenmark und so. Ich finde es aber auch ganz wichtig, dass es noch so eine ganz oberflächliche blöde Seite gibt. Also irgendwas, ich habe stundenlang früher mit meinen Freunden über Karate gesprochen und über Karatefilme und über so Zeug, ne? Und ich liebe auch Trash und ich liebe so plumpe Unterhaltungszeug und ich finde die Vermischung gut. Also ich finde immer, war für mich schon immer so die Extreme gut. Ich finde nie gut so eine Monokultur von irgendetwas. Also ich bin jetzt der Arthouse-Schauspieler, der nur anspruchsvolle Sachen macht und so. Das will ich nicht sein. Ich will auch kein Vorbild in dem Sinne sein. Ich will ein ganz normaler Mensch sein. Mit allem drum und dran. Weißt du, was ich meine? Also mit allen Gelüsten, Fehlern, Gier, Nicht-Gier, dann aber gerade sein und so in bestimmten Dingen und bei anderen Sachen aber auch ohne sich wirklich zu verraten. Also weil ich, wie gesagt, also wenn ich nicht hinter etwas stehe, kann ich es nicht machen. Also wenn ich jetzt selber sage, ich würde niemals einen Cheeseburger essen, ja, so. Und wenn Tom sagt, er hat noch nie einen Cheeseburger gegessen oder Lars Eidinger, er hat noch nie einen Cheeseburger gegessen beim Fastfood-Ding, dann finde ich das geil, wenn er sagt, er lässt sich nicht vom Clown im Mund scheißen. Dann finde ich es gut, weil dann ist es ja ehrlich. Mhm. Hätte er aber schon mal einen Cheeseburger gegessen beim Clown und sagt es, finde ich es verlogen. Mhm. Das finde ich eitel. Das bedeutet, er würde so tun, als wäre er besser, als er ist. Und das will ich nicht sein. Ich bin nicht besser, als ich bin. Ich will auch kein, ich will das alles so machen wie der Vogel, das ist ein großes Vorbild. Nee, danke. Also wenn man in bestimmter Ehrlichkeit sagt, in Ehrlichkeit will ich, dann will ich in Ehrlichkeit ein Vorbild sein und nicht in dem, dass ich alles richtig mache, weil das für wen oder was kannst du richtig machen, außer für dich selbst. Und deswegen finde ich es gut, wenn man sagt, ich selber mache das nicht, fasse das nicht an das Zeug, deswegen kann ich dafür auch keine Werbung machen, finde ich super. Ehrlich, also dann finde ich es richtig gut und glaube ja auch, dass Lars das sogar macht, weil er vielleicht super vegan ist oder einfach auch generell das nicht macht, weil er findet, dass es falsch ist. Mhm. Dann ist das super, dann ist das ehrlich und das kann ich verstehen, nachvollziehen. Toll gemacht, Lars.
Bist du jemand, der, also du bist jemand, der ganz offensichtlich viel Sport macht und sich da fit hält? Da würde ich gerne auch nochmal drüber sprechen. Ich hoffe, wir kommen da irgendwie.
Kommen da irgendwie nochmal hin. Aber dieser Podcast entwickelt sich komplett
in einem völlig kann ich wegschmeißen, den Zettel hier. Aber wie ist das mit den, weil wir es gerade hatten, du bist ein Mensch mit allen Seiten, mit guten Seiten, schlechten Seiten und so weiter und so fort. Es gibt ja aber auch eine, ich glaube, es hat auch was vielleicht gut bürgerliches, was wir gerade haben, so eine Beschäftigung mit sich selber, und man will sich selber auch so ein Stück weit optimieren. Also im Sinne, wie man handelt, wie man denkt, wie das Mindset ist, Meditation und so weiter und so fort. Ist das etwas, wo du sagst, also bist du jemand, der da sitzt und sagt, jetzt reflektiere ich meine Fehler und die will ich nicht nochmal machen, oder sagst du einfach, du stehst dazu, so stehst du deinen Fehler. Ich glaube, jeder Mensch macht Fehler. Ja. Aber geht es dir auch darum, so Sachen zu verbessern, oder sagst du, ey, ich schieb da einfach so gerade los?
Nee. Natürlich stehe ich mir selbst kritisch gegenüber und denk so, aber das hat ganz viel damit zu tun, nicht mit der Wirkung, wie es nach außen ist. Weil das finde ich ganz gefährlich. Also dieser Blick immer nach außen, wie finden andere mich jetzt und so. Der einzige Mensch, vor dem ich Rechenschaft ablegen muss, sind meine Kinder und Menschen, die in meiner Nähe sind, weil mit denen lebe ich ja. Das ist ja unser das ist ja mein Sozialkreis sozusagen, in dem ich mich bewege. Ansonsten habe ich das nicht, weil da kann mich auch keiner beurteilen, weil das mache ich ja mit anderen auch nicht. Und das geht, also das, die Sicht habe ich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Dieses Gehen fehlt mir auch, mich selbst immer zu beobachten mit den Augen der Gesellschaft oder so. Das ist mir wirklich kackegal. Nee, aber für ein Selbst im Leben, also du hast ja in deinem Leben manche Wiederholungen, Fehler, die du gemacht hast oder Dinge, die immer wieder auf dich zukommen. Und du hast ja nur die beiden Möglichkeiten. Du kannst entweder sagen, oh, immer die anderen, ja, da war wieder so jemand doof zu mir oder wieder eine Frau, die irgendwie blöd war, ne, so, es gibt ganz viel Jammer, Männer auch und Jammerfrauen ja auch. Es ist immer die Beziehung, es ist immer der Partner, es ist immer der gleiche Typus vom Partner, es hat immer hat mich doch wieder einer und so, und dann denkst du so, okay, aber irgendwann hast du auch die Möglichkeit, wenn man darüber, okay, was hat das alles mit mir zu tun? Also warum habe ich mir diesen Menschen ausgesucht oder warum immer wieder, also wo kannst du, weil du kannst die anderen nicht verändern. Du kannst versuchen, bei dir etwas zu tun und vielleicht anders zu sehen, anders auszuprobieren, vielleicht zu sagen, oh, warte mal, das war immer so ein Typ von, vielleicht ist das einfach nicht gut für mich, vielleicht rutsche ich da immer in so eine Rolle rein und so, und vielleicht sollte ich da mal mich weiter aufmachen oder irgendwelche Dinge so nochmal in Frage stellen oder vielleicht auch anders machen, als ich sie immer gemacht habe, so sich selbst auch in Frage stellen und sagen, ich gehe jetzt mal in eine ganz andere Richtung, ich mache das nicht nur so, wie ich immer glaube, wie es richtig ist, sondern ich probiere mal was anderes aus. Das halte ich vor allem im Älterwerden für super wichtig. Das ist ja eigentlich immer eine Tugend der Jugend, also total jung, probierst du alles auch mal so. Und ich finde, gerade im Älterwerden sollte das wieder anfangen, also wieder zurück in die Pubertät, wieder Sachen eröffnen, wieder neu sehen mit neuen Farben, weil die Gefahr des Älterwerdens ist, zu glauben, dass man immer weiß, was richtig ist. Und so, nee, das muss ich doch jetzt nicht mehr machen, das habe ich doch, ich weiß doch, ich bin doch jetzt 40, jetzt brauche ich doch nicht mehr, mir sowas sagen zu lassen und so, sondern ganz im Gegenteil. Je älter man wird, je mehr Kritik muss man einstecken können und je mehr muss man vielleicht dran denken, ja, vielleicht stimmt das sogar und vielleicht mache ich da was. Also wir reden von Familie, Freunden und Menschen, die einem nahe sind.
Diese Kritik sozusagen.
Ja, ja, weil das ist ja ganz wichtig, das sind ja die Menschen, die ich wirklich kenne und wo ich davon ausgehe, dass Menschen, die einem nahestehen, ja auch einem wohlgesonnen sind und einem wirklich beobachten, auch unter dir vielleicht leiden sogar und so. Und da sollte man auf jeden Fall super offen sein und sich aufmachen und gucken und hinterfragen. Das finde ich super wichtig.
Bist du da jemand, der hingeht und sagt, liebe Tochter, lieber guter Freund, gib mir da mal Feedback?
Ja, schon. Also,
Muss man das so, also.
Ja, ich hatte das nämlich nicht. Also, ich konnte das mit meinen Eltern nicht. Und es ist auch, glaube ich, haben viele mit ihren Eltern, also vielleicht auch in unserer Generation, die Generation unserer Eltern sind ja ganz anders groß geworden und so. Und diese ganze 68er und intellektuelle Zeug und dieses ganze Revolte und so, das ist ja nicht unbedingt bei denen so angesagt gewesen. Das ist ja Nachkriegsgeneration gewesen. Also, ich bin jetzt 50, kann man sich vorstellen. Ich bin einfach schon sau alt. Und bei uns war sowas nicht möglich. Und ich habe mir immer geschworen, dass ich meinen Kindern die Möglichkeit gebe, auch, dass sie mir sagen können, wie scheiße ich bin oder was ich scheiße gemacht habe und so. Und auch von mir aus, auch wenn ich schon alles versemmelt habe, dass sie später in so einem bestimmten Alter die Möglichkeit haben, mir immer zu mir zu kommen und mir das zu sagen. Weil das, glaube ich, ganz wichtig ist, einfach zu sagen, abzurechnen und zu sagen, das war Kacke. Und das Irre ist ja auch, dass du begreifst, was für den einen Kacke war, war für den anderen vielleicht ganz toll. Also du kannst das eh nicht richtig machen, aber es ist wichtig, diesen Nährboden zu geben, dass sie es können, dass sie dir das sagen können, dass du es auch mitnimmst, einsteckst und so aushältst.
Ich bin ja selber Vater. Wie hast du das gemacht?
Von Anfang an damit anfangen, dass du eben auch zugibst, dass du Fehler gemacht hast, dass du deinen Kindern eben auch, wenn du bestimmte Dinge tust oder du machst ja eh alles falsch, auch als Eltern, und dass du dann aber auch hingehst zu dem Kind und dich entschuldigen kannst und auch sagen kannst, tut mir leid, es war ein Fehler. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, und die fängt schon sehr früh an, und Kinder begreifen das auch, dass da, ach guck mal, Papa hat das falsch gemacht, und der gibt es sogar zu. Das ermöglicht ihnen erstmal ihre eigenen Fehler besser einzugestehen, die sie machen, und sie begreifen, dass, weil ich glaube, Kinder fühlen sich ganz oft ganz schön doof, weil wir ja immer so fühlen, als wenn wir alles wissen und alles richtig machen. Und wir werden auch unseren Kindern gegenüber menschlicher, wenn wir diese Fehler auch machen. Mhm. Und vor allem, wenn wir sie auch eingestehen und sagen, ja, guck mal, da war Papa genauso blöd wie das, was ich dir letzte Woche vorgeworfen habe, dass Papa jetzt macht. Und jetzt siehst du mal, dass das ganz normal ist. Dass sie sich nicht immer so bescheuert fühlen. Und das, wenn diese Ebene von Anfang an bis zum Ende bleibt, dann ist das eine geile, nicht nur Vater-Tochter, Vater-Sohn, sondern auch eine tolle Partnerschaft fürs gesamte Leben, dass man sich seinen Fehlern auch stellt und auch das zugeben kann. Das finde ich eine ganz wichtige Sache. Und das konnten meine Eltern nicht. Also tut mir echt leid. Wirklich nicht.
Meine auch nicht.
Ja, und das möchte ich aber können.
Ich glaube, meine Mutter hatte sich, ich glaube, das war jetzt irgendwann, meine Schwester rief mich an neulich und sagte, du, Mutter hat sich bei mir entschuldigt, ja, für etwas, und das war so richtig so, ja. Nein, das gibt's ja nicht, ja. Wirklich. Das war ein Highlight in der Familie. Ja. Du bist abgehauen, als du 15 warst?
15, ja, 15.
Du hast schon ein paar Mal darüber geredet. Ist es okay, wenn wir drüber sprechen? Ja, oder ist das?
Ich fange jetzt nicht an zu heulen.
Nee, nein, das glaube ich auch nicht.
Ich hatte schon 4 Therapien, wo ich das alles abgearbeitet habe, in solche Zebertücher reingeholt.
Hast du wirklich Therapie deswegen gemacht?
Nein, nicht deswegen, aber ich habe in meinem Leben schon Therapien gemacht, weil ich das auch super interessant finde. Ich finde es auch als Schauspieler interessant und habe ja auch viele Rollen gespielt, wo ich das auch muss, also auch in der Rolle schon muss. Und wo ich finde, das ist einfach auch geil. Ich finde es ganz geil. Das ist ein geiler Beruf. Das ist ein bisschen wie so erste Hilfe für Blockaden oder für Dinge, wo du einfach nicht weiterkommst. So, das finde ich.
Du meinst jetzt der Beruf des Schauspielers?
Nee,
oder
der Therapeut, der Dienst, dass du zum Therapeuten gehen kannst mit einem Problem, was du hast. Oder mit einem Versuch, etwas zu lösen oder zu ändern. Das ist wie ein Trainer. Also ich sehe das sehr sportlich. Wir machen alles im Leben, um uns fit zu kriegen. Oder ich zumindest, um Sachen zu optimieren. Und ich finde, da gehört der Geist und die Seele auch dazu. Und dafür gibt es ja auch Spezialisten, und das finde ich total geil, zu so einer Art Seelencoach zu gehen, der dir noch so Hilfsschritte sagen kann oder auch Erkenntnisse oder auch Fragen stellt, die dir sonst vielleicht keiner stellt, außer jetzt du im Podcast, der das wirklich wahnsinnig fantastisch macht.
Wir kommen noch zu dem Abhauen, wir kommen noch zu all den Sachen, aber du hast mal gesagt, deswegen fragte ich da mit dem Therapeuten nach, bestimmte Dinge sind einfach da, mit denen müssen wir leben, sie treiben uns an, aber wir sollen eigentlich gar nicht erst versuchen, sie zu verstehen. Wenn man sie verstehen würde, dann wäre vielleicht die Batterie leer, dann wäre diese Energie nicht mehr da.
Ja, aber glaub mir, auch ein Therapeut kann dir diese ganzen Fragen und Energien nicht sagen. Auch da ist es so, das hängt immer ganz von dir ab, wie lange machst du das, wie tief willst du gehen und so. Und da musst du immer genau diesen Spannungsbogen halten zwischen jetzt Lebenshilfe und das, was mich optimiert, und dann aber auch in bestimmten Bereich vielleicht einfach auch mal stehen lassen und sagen, das ist ein Teil von mir, den will ich auch haben. Das ist auch gut.
Ja, weil das ist ja so ein bisschen, ich glaube, dass die der wunderschöne Satz, ich habe ihn hier auch schon ein paar Mal gesagt, unser Schmerz und unsere Qual sind unser größtes Kapital, bei Künstlern ja auch irgendwie so eine, deswegen, ich konnte diesen Satz total nachvollziehen, ja, auch zu sagen, so, das liegt hier schön eingepackt da, treibt mich auch an, keine Ahnung, ich drehe krass viele Filme um irgendwas oder ich mache krass viele Podcasts, was auch immer.
Um Dinge zu verarbeiten.
Um Dinge oder auch zu verarbeiten oder auch zu beweisen, dass man doch etwas kann.
Ja, sagen wir, da würdest du schon analysieren. Ich glaube eher, man muss mal sagen, dass wir alle, jeder Mensch hat irgendwelche Dinge, die nicht klar verarbeitet sind oder was auch immer. Das ist auch, da hat ja auch jeder selbst dran zu kauen. Der Vorteil bei uns ist, wenn man was Kreatives macht, egal ob es Musik ist, bildende Kunst, Schauspiel, Kamera, das ist alles egal. Das Schöne ist, wenn du schaffst, aus etwas eigentlich Negativem etwas Positives zu machen. Also das wäre das Tollste. So, und daran glaube ich eben, dass du Dinge, die dich negativ geprägt haben, umwandeln kannst im Laufe des Lebens zu etwas Gestalterischem, dann ist das was Tolles. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass jeder Mensch irgendwas Kreatives machen sollte. Und da geht es nicht um erfolgreich oder nicht erfolgreich, sondern nur irgendetwas noch bilden, bauen, basteln oder darstellen, egal in was für einer Konstellation er das schafft, um bestimmte Sachen, die vielleicht ihn negativ bewegen, in was Positivem, nämlich in etwas, was etwas darstellt und für andere Leute so eine Art Spiegel ist oder auch Möglichkeit zu sehen, ah, guck mal, toll, der hat das auch, oder so einen Text schreiben oder so, das berührt andere Menschen, in so ein Band zu ziehen von Kommunikation, ohne dass man alles analysieren muss. Weißt du, man tritt mit anderen in Kommunikation, ohne dass man genau weiß, wie es bei dem anderen eigentlich ist. Und trotzdem gibt es so eine Art Einverständniserklärung untereinander, dass man so das Gefühl hat, ah, ein Mitleidender. So, diese Art der Verbindung zwischen Menschen finde ich ganz toll.
Wie hast du das gelernt?
Über Filme. Ich habe Filme gesehen manchmal, als ich ganz jung war, und habe gedacht, krass, da denkt einer so wie ich. Oder das fühlt sich so an wie das, was ich kenne. Und das ist so eine Art von nicht mehr einsam sein, aufgrund von so einem bestimmten Produkt wie Musik. Bei Musik habe ich es auch ganz stark. Also Musik, wo man das Gefühl hat, das ist so schön, dass es das gibt. Wo man das Gefühl hat, da ist jemand anders, der etwas entworfen hat oder gesagt hat oder gefühlt hat und hat das in Musik gefasst. Und ich fühle das auch. Das ist so eine Art Verbundenheit, ohne dass man die Leute kennt. Das kann 100.000 Jahre alt sein, ist egal. Aber etwas, was etwas transportiert, wo du dich auf der ähnlichen Insel fühlst, wie derjenige, der das dir gerade geschrieben hat oder so.
Was war bei dir? Hast du so einen Funken, wo das das erste Mal passiert
ist? Taxi-Driver.
Taxi-Driver?
Mhm. Das ist schon eigentlich auch ganz schön.
Also, wenn ich jetzt nur an deine letzte negative Situation denke, ja. Dann gut, dass das anders ausgegangen ist.
Definitiv. Ein Taxi Driver war wirklich so ein wirklich für mich sehr bewegender Moment. Der hat vieles verändert eigentlich, irgendwie auch in gewisser Weise.
Weil er so rebelliert hat, weil er so gesagt hat, ich mache nicht mehr mit?
Ich würde es gar nicht so, also man kann es analysieren, ich weiß gar nicht, wie ich das so will. Ich finde, Taxi Driver ist ein Film über jemand, der in der Masse wahnsinnig einsam ist. Mhm. Und der versucht, das zu formulieren. Auch mit dem Voice-Over und so. Und dafür eine ganz bestimmte Sprache findet und dann eine Schlussfolgerung zieht, die ich einfach sehr stark natürlich nachvollziehen kann. Und diese Isolation einer Figur, einer der einsamsten Menschen der Welt, das ist natürlich etwas, was man in so bestimmten Situationen des Lebens dann als eine Befreiung empfindet, wenn man denkt, man ist nicht allein auf dieser Welt. Das ist irgendwie schon ganz toll. Aber es ist natürlich auch krank. Aber es ist herzlich willkommen in meiner Welt.
Ja, du hast den wahrscheinlich, wie alt warst du, als du den gesehen hast?
14.
Ja.
So was in so einem Alter, was ja auch gefährdend ist.
Ja, das ist irgendwie so eine, bei mir waren es natürlich so diese ganzen Grunge-Sachen, Nirvana, Rage Against the Machine, Tokotronic dann auch irgendwie und ich jetzt auch mit so einem Kind zu Hause, das sind ja alles Sachen, diese Wut, die so Nirvana hatte und dann auch noch der Selbstmord und so weiter und eigentlich ist das ja etwas, wovor man seine Kinder bewahren will, weil man denkt, oh, dieser irre Drogentyp und so weiter, auf der anderen Seite das wieder mit Antrieb und mit Zulassen, weiß ich natürlich, was das auch bei mir
zerstörerisch sein kann.
Zerstörerisch, aber was es bei mir auch im Positiven angerichtet hat. Ja. Also so dadurch, ich bin auf dem Dorf groß geworden in Südbrandenburg, super viele Glatzen und den ganzen, also
nicht wie ich.
Nicht wie du.
Nicht frisurbedingt.
Nicht frisurbedingt, sondern einstellungsbedingt. Und dann hat das total auch geholfen, was du sagtest, so nicht mehr einsam zu sein oder so.
Diese Zugehörigkeit zu einer bestimmten Form des Ausdrucks und so. Das ist schon auch toll. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist bei Eltern eben ganz schwierig. Man wünscht sich für seine Kinder, also ich wünsche mir definitiv für meine Kinder eine andere Kindheit und Jugend, als ich sie hatte. Und das haben sie auch natürlich. Ja. Die kann ich ja eben auch mitgestalten. Und trotzdem glaube ich auch, dass es auch auf so eine, sage ich mal, gesunde Art und Weise die Auseinandersetzung mit interessanten und kreativen Dingen gibt, mit einer besseren Basis, als man sie vielleicht selber hatte. Dann glaube ich schon auch.
Du bist von zu Hause abgehauen.
Jetzt muss ich einmal ganz kurz Pipi machen.
Ja.
Kann man das unterbrechen?
Ja, klar. Logisch. Super, ist ja geil. Nicht live.
Ach, herrlich, herrlich.
Wir nutzen diese kleine Pause für eine Werbeunterbrechung. Und ich möchte euch einen neuen Supporter im Hotel Matze vorstellen. Ich freue mich sehr, denn es ist Blinkist. Und Blinkist hat mich quasi zurück zu Büchern gebracht. Denn seitdem ich Podcast-Lover und Hörer und Familienvater bin, sind die Bücher bei mir wirklich hinten runtergefallen, beziehungsweise neben das Bett. Und da liegen sie jetzt die
großen, dicken Biografien verstauben und werden nicht mehr angefasst. Und mit der Blinkist-App kann man sich die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören. Und ich bin neulich von Hamburg nach Berlin gefahren und ich habe mir auf der Fahrt 4 Biografien durchgelesen. Und zwar war das die Biografie von Steve Jobs, es war die Biografie von Viktor Frankl, Man's Search for Meaning, großartig, es war die Biografie von Richard Branson und dann in, ich glaube, nach Spandau habe ich dann noch die Einstein-Biografie angefangen. Wirklich großartig. Vielen herzlichen Dank an Blinkist. Und damit ihr das jetzt auch unbedingt probieren könnt und auf der nächsten Bahnfahrt auch mal eben 4 Biografien durchackern könnt, müsst ihr euch natürlich die Blinkist-App runterladen. Und Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T, B-L-I-N-K-I-S-T. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel blinkist.de/matze, Matze, M-A-T-Z-E, eingebt, dann erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Und es gibt natürlich sowieso das Probeabo, mit dem ihr kostenlos alles testen und euch in Ruhe anschauen könnt. Nochmal blinkist.de/matze. Vielen herzlichen Dank an Blinkist. Probiert es unbedingt aus. Ich bin gespannt, welche Biografie ihr lest. Und wir hören jetzt noch ein bisschen weiter in die Biografie von Jürgen.
Ich glaube einfach, der Applaus ist es nicht, warum man es macht. Davon bin ich fest überzeugt. Ja. Also das reicht auch nicht aus. Das führt automatisch zur Enttäuschung. Also wenn du applausabhängig bist, dann ist das wirklich manipulativ. Also das heißt, dieser Applaus manipuliert deine Arbeit und das darf nicht zutreffen, finde ich.
Und ist es tatsächlich auch wahnsinnig gefährlich?
Ja, ich finde es voll schlimm. Also voll die Außenwirkung ist dann wichtiger als das eigentliche Produkt. Da ist schon eine Verschiebung der Wichtigkeiten. Also wo ist denn das Stück dann geblieben? Oder das Drehbuch oder die Geschichte, die Figur. Da sind ja noch so viele Sachen, die davor kommen. Vor deinem eigenen Empfinden, was jetzt da du so denkst. In erster Linie ist ja das Produkt, das Buch, die Geschichte. Dann kommt die Figur, so, weißt du? Dann kommt, wie ist das eigentlich alles gemacht, so, ne? Also wie du, und dann kannst du mal anfangen, darüber nachzudenken, der Schauspieler, wer die Identifikationsfigur dann kommt, so. Und wenn du das alles verschiebst und sagst, jetzt erst der Applaus und dann, so, dann ist das, denke ich, so, das ist so manipulativ. Worum geht's denn dann? Willst du den Leuten gefallen? Die Variante gibt's. Also du willst das alles toll finden, lachen und oh, der macht das aber toll. Oder willst du vielleicht sogar sie provozieren, dass sie dich hassen? Gibt's ja auch diese Eitelkeit, dass die Leute so beschimpfst und so. So sagst du, warum hustest du denn? Hä? So Leute so rausnimmst. So, ne? Und das ist ja auch so eine Nähe. Oh, der denkt, das ist aber ein Arschloch. Und so, und das findet man ja auch geil. Hauptsache, man fühlt sich wichtig. Ja? Egal in welcher Form. Aber da hast du auch, das ist ja auch aus der Rolle raus schon. Also die Figur nicht, ich weiß, was war denn die Aufgabenstellung dieser Figur? So.
Dennoch, wie gesagt, es ist bei mir, also so das Ergebnis, wenn ich dann irgendwie so unterschiedlich die Motive dann sind.
Hat eine Kraft,
aber bei mir auch, ich sitze davor und gucke mir die Sachen an und unterschiedliche Motive, unterschiedliche Gründe anzutreten, hinter der Leinwand, auf der Bühne. Und beim Publikum sehe ich dann dennoch große Schauspieler und also ich bin begeistert, mich berührt das.
Ja, beide, alle sind, das sind große, du kannst ein großer Schauspieler sein, das ist gar keine Frage, sind sie auch alle, also auch jetzt von dem wir jetzt beide reden, sind ganz große Schauspieler. Ich finde es nur gefährlich, wenn man es abhängig vom Publikum macht. Also ich finde das gefährlich als Schauspieler, also ich finde es auch über lange, lange Zeit nicht haltbar, weil du bist dann wirklich, dann bist du, wenn man so schon sagt, man lässt sich nicht von dem Ding im Mund scheißen. Also du bist ja manipuliert von dem Publikum, ist abhängig davon. Das ist ja dann auch, das ist die größte Abhängigkeit in der Kunst. Also davon abhängig zu sein, ist ganz schön hart. Eigentlich muss man das, glaube ich, ausblenden, damit du eben deine Kunst machen kannst, unabhängig davon, wie andere das finden. Weil das ist die eigentliche, glaube ich, die Essenz dessen, weil das ist die Aufgabe auch. Das meine ich ja mit Verantwortung auch. Also ich glaube, die Verantwortung ist eine andere. Nicht sich feiern zu lassen. Die Verantwortung ist im Grunde genommen das, was du wolltest, nämlich das Berühren der Leute mit dem, was du tust. Berühren. Und nicht das Erreichen deines Ziels, was du hattest, sondern das Berühren aufgrund der Geschichte und der Figur. Weil jeder, gerade wenn du Theater spielst, da gibt es ja Leute, die haben die Stücke geschrieben. Da war ja was dahinter. Das ist ein Thema, das ist irgendwas, ne, was man wollte, so ein Stück loswerden. Und damit willst du ja schon ganz viel. Das transportiert ja schon ganz viel Inhalt. Und du setzt ja als Schauspieler darauf und leistest diesen Dienst, das auch rüberzubringen. Das ist unsere Aufgabe in erster Linie.
Gab es bei dir dann irgendwann so einen Moment der Erkenntnis? Also sowas hast du ja nicht, wenn du mit 15 anfängst zu schauspielern.
Ja, eben, das kommt eben später, ne? Aber das ist nämlich genau der interessante Punkt. Am Anfang ist es eben sehr egozentrisch. Am Anfang hat es ganz viel mit dir zu tun, dass du ausprobierst, sehen willst und die Rolle willst du noch spielen, die Rolle noch spielen und so. Aber irgendwann hast du diesen Katalog abgearbeitet. Also irgendwann hast du all diese verschiedenen Figuren, die du dir mal vorgenommen hast, hast du eben irgendwann gespielt und dann kommst du so ganz komisch zurück, so ganz, finde ich, bescheiden und ehrwürdig und denkst so, Alter, nee, es geht am Schluss um den gesamten Film. Es geht nicht darum, wie toll du das gemacht hast. Diese Art der Eitelkeit ist irgendwann auch befriedigt, sondern irgendwann denkst du so, ich will den Film, der Film ist wichtig. Film ist wichtiger als die Figuren. Mhm.
Ich habe mal mit Andreas Mühe darüber gesprochen, dem Fotografen, und der sagte, die Kunst ist das Diktat. Das ist auch, hat er irgendwo, glaube ich, von Jonathan Mese oder so, aber zu sagen, alles muss sich dem unterordnen.
Ist auch so. Das, wenn du das begriffen hast, glaube ich, also für mich ist das so, dann ist das ist auch schön. Und das eröffnet nämlich etwas, was du in dieser anderen Form nicht kannst, ist das Teamspiel. Dass es eine Teamarbeit ist. Da gibt es nämlich auch andere Kollegen noch, die den Raum brauchen, den du den Raum auch geben musst. Und es gibt einen Regisseur und es gibt einen Kameramann, es gibt einen Tonmann, einen Beleuchter. Das gesamte Team ist ein Teil dieses Projekts. Und jeder braucht seinen Raum, damit das Werk an sich glänzt. Und nicht nur du. Und diesen Raum musst du denen geben, weil es gibt echt Abteilungen, die sind abhängig von dir. Und wenn du den Raum nicht gibst, weil du größer bist als das eigentliche Stück, dann nimmst du den anderen was weg. Die können nicht glänzen. Das ist eben, und da kann der Film, das kann nicht groß werden, weil du es eigentlich verhinderst mit deiner selbst erahnten Größe, die du da haben willst. Und das ist dieses Stück, das wir alle begreifen müssen, dass wir dem Stück dienen, also der Geschichte. Denn beim Film ist es eben der Film. Und deswegen ist für mich ist auch ganz wichtig, wie das mit dem Regisseur, was wollte der denn? Weil der ist der Dirigent des gesamten Stücks. Also der muss glücklich sein.
Dann bist du sozusagen Künstler mit Dienstleister.
Nee, ich bin Handwerker, der versucht, einen Teil dieser Leistung zu erbringen, damit das Gesamtprodukt funktioniert. Und ob ich Künstler bin oder nicht, das sollen andere sagen. Ich selber bin Handwerker. Ich will ein Teil von dem Ensemble sein, die sozusagen seinen Part übernimmt. In Absprache mit allen anderen. Jeder, der dabei ist, sollte versuchen, auch glücklich zu sein und zu Potte zu kommen. Ich bin auch dafür mitverantwortlich, dass der Tonmann seinen Ton auch kriegt und der Kameramann auch, dass ich auch an der richtigen Stelle stehe und die Partner auch, dass sie ihren Satz auch gut sagen können und sich auch wohlfühlen. Das ist auch mit meiner Verantwortung. Und da, denke ich, sind wir so ein Team von Menschen, die im Grunde genommen ihr Part bringen. Und alles andere, was so mit diesem Künstlerding zu tun hat, das sollen alles andere sagen. Also ich nicht. Weil das finde ich, das finde ich so falsch irgendwie.
Bist du bei der KSK?
Was ist KSK?
Künstlersozialkasse?
Nee. Ich glaube, da musste man sich irgendwann mal auch entscheiden und ich habe mich irgendwann dagegen entschieden, weil ich das Geld brauchte. Du musst ja immer irgendwas abgeben und ich dachte, nee, das kann ich jetzt nicht auch noch was abgeben. Also das mache ich lieber anders.
Aber das heißt, du betrachtest dich auch wirklich als nicht als Künstler, also weil du sagst, nee, das kann ich nicht selber über mich sagen.
Nee, das kann ich nicht selber über mich sagen, das finde ich auch echt, also, boah.
Aber wenn das andere sagt, also
gibt's... Boah, da kann ich ja nicht verhindern, also das... Da,
nee, aber wenn Dinge andere, das über urteilen. Sich, wenn jetzt jemand zu dir kommt und du siehst, keine Ahnung.
Ja, wenn er sieht...
Daniel Kehlmann.
Heißt das für mich, was heißt das jetzt für mich in der Arbeit als Schauspieler? Also wenn ich mit in erster Linie ist es ein Kollege und da gibt's eben noch mehr und heißt das dann besser? Also ist man dadurch, dass man irgendwo anders als die anderen? Also da dieses Gespräch finde ich ganz wichtig in so einer Teamarbeit. Du kannst sein, was du willst, aber denk nicht, dass du wichtiger bist als die anderen. Das ist deswegen lieber Handwerker, weil ich glaube, das setzt dann auf dem Level, auf dem wir alle versuchen, etwas zu machen und zu schaffen. Und das ist aber eine Teamarbeit. Also Film hast du nicht umsonst, du hast Kollegen, das ist ein Team von 40, 50 Leuten und jeder ist wichtig. Das lernst du relativ schnell.
Wer ist für dich ein Künstler?
Naja, Maler sind schon Künstler für mich, so. Die Arbeit des Malers ist aber auch ein anderes Produkt, ne? Weil wir sind ja abhängig vom Drehbuch. Wir brauchen das Motiv, wir brauchen ja Leute, die vorher das kreiert haben, wir haben einen Tonmann, einen Kameramann. Das ist ein wahnsinnig technischer Beruf, ne? Also so du leistest im Grunde genommen dein Funken Kreativität in einem Rahmen von absoluter Handwerklichkeit, ne? Du musst über die Schienen laufen, musst deinen Text sagen, richtiges Timing haben, du musst alles drin sein. Also es ist ein sehr technischer Beruf. Das ist also zumindest beim Film, Theater kann sein. Theaterschauspieler sind vielleicht Künstler. Ich finde, als Filmschauspieler sind wir in erster Linie vor allem funktionierende Handwerker, die Dienst ableisten müssen und das gut machen. So, und das darüber hinaus, wenn da irgendwas noch entsteht, erstens kann der Schauspieler nichts dafür, dass er es vielleicht anders macht als andere. Das ist ein Talent, das hat er sich nicht erarbeitet. Also Talent hast du und hast es dir nicht erarbeitet. Also sei auch nicht stolz drauf. So, auf deine Pünktlichkeit, dass du deinen Text gut kannst, dass du ein guter Teamplayer bist, darauf kannst du stolz sein, das hast du erarbeitet. Aber wenn du etwas über das Eigentliche hinaus leistest, kannst du nicht damit angeben. Das hat dir jemand geschenkt. Das macht Ashkenazi auch nicht, der anders Klavier spielt als ein anderer. Und Glenn Gould auch nicht. Der steht auch nicht da und sagt, feiert mich, ich spiele besser als alle anderen Pianisten. So, sondern der weiß das schon ganz genau. Die Jungs machen das, weil sie es machen müssen. Die müssen es loswerden. Und es gibt auch andere, die Stücke von Bach spielen können. Aber keiner macht es wie Glenn Gould. Und dass er es so toll macht, hat auch nichts damit zu tun, dass er mehrere Stunden geübt hat als die anderen. Sondern dass er es geschenkt bekommen hat. Und darauf ist er sicherlich nicht eingebildet.
Mic drop.
Ashkenazi Nummer für die jetzt Podcast hören müssen, oft jüngere Leute, die nicht wissen, wer ist auch ein Pianist, ganz toller.
Danke.
Bitte.
Der Service-Teil des Podcasts. Das Abhauen mit 15. Mhm. Warum bist du damals abgehauen?
Ja, es hat für mich da nicht mehr so große Perspektiven gegeben. Und ich habe mir dann meine eigenen gesucht. Ich glaube, das war für mich einfach total gut, erst aus einem bestimmten Kreis dann auch auszubrechen und neu anzufangen einfach und mich selbst zu erfinden und mein Leben selbst in die Hand zu nehmen und zu sagen, so, jetzt ist das vorbei und jetzt kreiere ich mir mal meine eigene Welt irgendwie. Ich arbeite jetzt, ich lebe, ich wohne, ich suche mir selber aus, was ich esse und so und lebe einfach mein eigenes Leben, so, was schon viel früher angefangen hat irgendwie. Und für mich war das gut. Einfach da auszubrechen. Für mich war in Hamburg da auch nichts mehr zu holen. Ich musste ja auch raus irgendwie und weg. Auch mal, damals waren ja auch die drei wichtigsten Caster in München. Risa Kees, Andorte Braker und Sabine Schroth. Das waren so die Mädels, die ich nenne sie jetzt Mädels, die werden es mir beide alle ja verzeihen. Risa Kees ist leider auch gestorben. Die war ganz wichtig waren, weil ich war ja nie auf einer Schauspielschule und trotzdem haben die mir immer Sachen vermittelt, weil ich so in dem Alter damals, zu der Zeit, ich habe ja 84 angefangen, einer der wenigen jungen Schauspieler war, der so ein bisschen anders war vielleicht als die anderen und die haben mich zu jedem Casting geschleppt, so. Das waren die wichtigsten Mädels, deswegen wollte ich erstmal in München sein. Da war ich dann, habe ich es aber nur ein Jahr ausgehalten und bin dann nach Berlin. Auch schon wegen Bundeswehr und so und durfte hier die wilden Mitte 80er Jahre verbringen.
Aber wenn man es von zu Hause abhaut, hat es ja was mit den Eltern zu tun. Vielleicht?
Ja, auch. Also ja, alles, also Freundeskreis, Eltern, Perspektive und da meine Eltern ja auch getrennt waren, war es für mich keine Notwendigkeit, jetzt so zu tun, als wäre ich der Einzige, der noch das Familienleben aufrechterhalten will, als Jüngster in der Familie vor allem. Ich habe ja noch ältere Geschwister und deswegen habe ich gedacht, ich hau jetzt ab, es ist okay, also jetzt bin ich fertig, also damit bin ich fertig.
Was ich ganz schön fand, du hast also wenn man von zu Hause abhaut mit 15, also ich glaube schon, das hat auch was mit den Eltern zu tun.
Ja, na, bestimmt.
Und du hast dennoch irgendwann gesagt, dass deine Vorbilder deine Eltern sind.
Ja, und zwar in einem ganz bestimmten Punkt. Das muss man, das unterscheidet vielleicht mich von anderen. Wann ist man glücklich im Leben? Ne? Also so, ich komme ja daher, wo ich herkomme. Also meine Role Models waren meine Eltern, mein Vater und meine Mutter. Und wenn ich in meinem Leben mehr erreiche als meine Eltern, mehr sehe, mehr Glück empfinden kann und mehr geben kann, als das meine Eltern konnten, dann habe ich mehr als mein Ziel erreicht. Dann, das sind die Menschen, an denen ich mich messe, weil da bin ich hergekommen. Also da bin ich groß geworden.
Aber da bist du ja auch weggegangen.
Ja, aber das hilft mir sehr doll, mit den Dingen, die ich habe, glücklich zu sein. die meisten Menschen machen den Fehler, sie messen sich an Hollywood-Schauspielern, an Superstars. Und sind, wenn sie das nicht erreichen, sind sie wahnsinnig unglücklich. Ich bin über jeden Tag, den ich leben darf und den ich das machen darf, was ich mache, wahnsinnig glücklich, weil ich weiß, wo ich herkomme. Ich weiß, wie ungefähr meine Perspektive eigentlich war und ich weiß, was ich daraus gemacht habe. Und das ist, da hole ich mir immer wieder, ich denke so, Alter, ich weiß doch noch die 15 Jahre. Ich weiß, ich trage die doch mein Leben lang mit mir rum. Ich weiß doch noch genau, wie sich das angefühlt hat. Und wenn ich irgendwo stehe und ich fahre ein geiles Auto oder ich sehe, kann einen geilen Urlaub machen oder ich kann meinen Kindern geile Bildung finanzieren, der kann ein Internat in England gehen, mein ältester Sohn war da, hat da studiert, hat seinen Master in London gemacht. Da stand ich und habe geheult wie ein Schlosshund, als der da dieses Zeugnis gekriegt hat, weil ich gedacht habe, Digga, geil, das konnte ich dir geben. Und du hast es genutzt, die Chance. Ja, das kannst du auch nicht mit jedem machen, weil jeder hat andere Ziele. Mhm. Aber das konnte ich. Und ich aber wiederum aus Hamburg-Schnellsen, im Altona geboren, scheiß Betonghetto groß geworden. Und denk so, wie geil ich das abfeiern kann. Weil ich messe mich damit. Ich gucke dahin.
Du guckst zu deinen Eltern oder zu deiner Herkunft?
Ja, ich gucke, was hat mein Vater gesehen? Mein Vater ist mit 58 gestorben. Der hat im Kohlebergwerk angefangen mit 15. Seine Mutter ist irgendwie gestorben, er war 15, ist Nachkriegsgeneration, der war noch in der Hitlerjugend, der hat irgendwie sein Leben lang nur geschuftet, dann war der Kellner an der DSG, Deutsche Schlafwagengesellschaft, irgendwo im Zug, dann ist er auf der Reeperbahn gelandet als Kellner und so, hat viele Jahre gesoffen, hat sehr, sehr ungesund gelebt. Was hat der denn gesehen vom Leben? Also so, der überhaupt nicht, das war alles scheiße. Also im Grunde genommen, ein richtig beschissenes Nachkriegsleben gehabt. Hat natürlich auch viele Sachen selber verschuldet, darum geht's gar nicht, gegen die Opfer, der arme Mann, sondern einfach, das ist ein Zusammenspiel von allen Dingen des Lebens. So, ne? Es ist nie immer nur die anderen, es ist auch ganz viel man selbst, aber darum geht es gar nicht. Mhm. Es war mein Vater und ich habe auf jeden Fall mehr gesehen als mein Vater und schöne, wirklich viele schöne Dinge erlebt. Und ich habe vor allem, glaube ich, für meine Kinder bin ich ziemlich sicher ein besserer Vater, als mein Vater es für mich war. Und damit habe ich schon ein großes Ziel erreicht. Das gibt mir ein gutes Gefühl im Leben.
Und wie geht das jetzt für deine Kinder? Also da ist es natürlich, da legst du ja die Messlatte in Sachen Erlebnisse und in Sachen auch Erfolg. Die ist ja dann schon noch ein bisschen höher als beim Vater, der auf der Reeperbahn gekellnert hat.
Ja, aber da sind meine Kinder eben auch relativ, soll man sagen, gesund groß geworden, weil ich sie nie so einbezogen habe. Ich habe denen nie erzählt, wie geil dieses Leben ist. Als Schauspieler, sondern meine Kinder haben eher das Gefühl, oh, Schauspielerei ist was Negatives, sage ich jetzt mal, weil Papa ist immer weg oder ganz oft weg und muss scheiße viel arbeiten irgendwie und hat ganz schön Druck an der Hacke. Und das ist eben etwas, weiß ich, ich erzähle mir, ach toll, da habe ich wieder die Rolle gespielt. Ich rede zu Hause nie über meine Arbeit. Die wissen einfach nur,
natürlich.
Ja, die sehen, ja, Unterschied, je nachdem. Also, meine Kinder haben nicht alle Filme von mir geguckt und viele Filme, die ich mache, sind ja auch nicht jugendfrei. Die dürfen sie erst mit 16 gucken oder so. Und dann ist meist auch schon wieder, weißt du, die Dinger, die wir vielleicht vor 10 Jahren, wo ich sage, die Welle, meinst du jetzt, wenn dann mein Sohn, der wird dann irgendwann 12, also jetzt gucke ich aber die Welle oder so, da ist das Ding schon uralter Schinken, weißt du, so, oder kleine Haie. Ja, ihr müsst mal kleine Haie gucken, wenn ich das mal Kindern sehe, was ist das denn für ein Scheiß aus den 90ern?
Aber weißt du, was ich meine? Es geht ja eher, wenn du sagst, dass deine Eltern dein Vorbild sind.
Aber das haben die nicht eigentlich. Ich glaube, meine Kinder, eins wollen sie. Sie wollen auch viele Kinder, meistens. Mhm. Also meine Söhne auf jeden Fall sagen das. Und ich bin ja auch früh Opa geworden. Ja. Also zweifach Opa jetzt schon. Weil sie Familie als was Tolles empfinden. Ne? Trotz unserer ganzen Patchwork-Scheiße haben wir das ja echt ganz gut hingekriegt, ne? So, dass wir alle zusammen Weihnachten feiern, dass wir irgendwie alle zusammensitzen und wenn Geburtstage sind, alle da sind und irgendwie das so machen. Da so sind meine Kinder Familie groß geworden. Also die wissen, Trennung bedeutet nicht, plötzlich ist Mama und Papa nicht mehr für uns da, sondern die machen das trotzdem noch zusammen. Die versuchen trotzdem für uns Eltern zu sein und so. Und das, glaube ich, ist so eine Form. Also alle meine Kinder wollen irgendwie Kinder haben. Das heißt, sie wollen auch Geld natürlich verdienen, um das sich zu leisten. Aber wenn man eins lernt in diesem Land ist, wenn du Kinder hast und Kinder haben willst, das kostet verdammt viel Geld. Und wenn du den Kindern eine große Chance geben willst, auch was Bildung angeht, musst du leider das auch zum Teil bezahlen. Das ist mit dem normalen Weg fast nicht möglich. Und das ist natürlich schlimm für dieses Land, Auf der anderen Seite aber natürlich auch ein Ansporn für die Kinder, irgendwie zu arbeiten und Geld zu verdienen. Das finde ich aber auch nicht ungesund.
Nee, finde ich auch nicht ungesund. Ja.
Früh, weißt du, früh Ehrgeiz zu haben, Geld zu verdienen. Und meine Kinder mussten auch alle früh arbeiten und alle Jobs machen und so. Die haben viel früh in der Gastro auch angefangen zu arbeiten. Und wenn es Kartoffelschälen war, weil mir das ganz wichtig war, weil ich immer gesagt habe, wenn ich gegen die Wand fahre, will ich nicht, dass ihr Sozialfälle seid. Dann müsst ihr selber auch Geld verdienen. Das war mir immer wichtig, dass meine Kinder jobben und nicht so alles in den Arsch gesteckt kriegen und so, sondern Luxus sich auch selbst verdienen. Und weißt du, so Bildung, ja, immer, Sport, immer, alles, bin ich immer für alles da. Aber sobald es um Luxussachen geht, da muss man auch selber ein bisschen zu tun. Dass das nicht so selbstverständlich ist, dass man ein teures iPhone hat oder irgendwas. Das muss man sich selbst verdienen auch.
Bist du deren Vorbild, glaubst du?
Kann ich dir nicht sagen. Ein Teil vielleicht davon oder so. Ich sage meinen Kindern ja immer, und das sage ich wirklich, ich sage, pass auf, ich sage dir jetzt was, weil du mich gefragt hast. Ich gebe dir jetzt eine Antwort auf das, was meine Meinung ist. Aber ich sage dir gleich, das sagt man nur am Anfang, die ersten Jahre so, und dann brauchst du es noch nicht mehr sagen, das wissen sie. Nimm dir das von dem, was ich jetzt sage, was sich für dich im Bauch gut anfühlt, nimm das mit. Das, wo du das Gefühl hast, fühlt sich irgendwie komisch an, was Papa gerade erzählt, schmeiß es weg. Wähl selber aus dem, was ich sage. Nimm das nicht als, weil jeder muss seinen eigenen Weg finden. Nimm nur die Sachen, die du gut findest, den Rest mach anders. Weil das ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Das habe ich so, kannst du auch schon mit deinem Sohn, je früher du damit anfängst zu sagen, du hast mich jetzt gefragt, auch keinen ungefragten Rat geben, das ist auch so eine Regel. Ne? Wenn du merkst, irgendwas läuft ganz schief, dann kannst du es schon machen, du musst es auch machen manchmal, ist ja ganz klar. Aber so ansonsten, so für später, vor allem wenn die größer werden, warte, bis sie dich fragen. Mhm. Geh nicht drauf zu und versuch alles schon vorher und so, das ist Anfängerfehler, die hören ja irgendwann auch nicht mehr zu. Aber wenn sie sich fragen und du dann den so antwortest und trotzdem ihnen die Möglichkeit gibst, das Gefühl zu haben, sie müssen das jetzt nicht auch alles so machen. Du erwartest das nicht. Das ist auch etwas, was, glaube ich, ein ganz gutes Prinzip ist.
Wann nimmst du dir die Zeit, sowas zu reflektieren?
Also ja, ich bin jeden Tag gefordert. Also ich bin ja, und das muss man eben auch mal sagen, weil jetzt alle sagen, ja, der ist, wenn ich sage, ich bin viel weg, heißt das eben, dass ich eben anders arbeite als andere Männer. Ich arbeite eben nicht 8 Stunden am Tag, bin also morgens dann raus und komme abends um 18 Uhr nach Hause, wie viele andere, die nur am Wochenende Zeit haben und meistens dann noch ein Stück Arbeit mitnehmen. Ich bin halt dann wirklich die ganze Woche weg und komme am Wochenende wieder, bin am Wochenende dann da. Und dafür habe ich aber danach wieder 3 Monate frei oder so. Also ich hatte jetzt von Dezember bis Juni frei. Ich hatte 6 Monate frei. In der Zeit habe ich Zeit, mir über so Sachen natürlich auch Gedanken zu machen.
Und sitzt du dann, sitzt du da, liest du, was machst du dann?
Ja, ich habe nicht so viel Zeit. Ich lese natürlich auch Bücher dann, Drehbücher und so Zeug.
Aber wenn du 6 Monate frei hast.
Ja, muss ich endlich mal die Sachen machen, die ich sonst nicht machen kann.
Zum Beispiel?
Viel Haushalt machen, Steuern, irgendwelche Sachen, die wir machen, bepflanzen, meine ganzen Balkone jetzt endlich bepflanzt. Dann für die Kinder natürlich wirklich auch richtig da sein, auch für die Älteren, die treffen das, was wir sonst nicht besprochen haben. Dinge, wir haben ja auch gemeinsame Projekte in der Familie, die wir noch zu Ende machen und so. Also, das ist ja ein ganzes Konstrukt so, dass du endlich mal auch da bist, die Enkelkinder angucken, dann auch mal Sachen besorgen, die du schon längst besorgen wolltest und so. Viele Dinge, das ganz normale Leben.
Ist irgendwie. Das dann so dies, das?
Dies, das ist das. Und aber auch zum Beispiel, ich habe die Zeit genutzt, um jetzt mit jemand anders zusammen, Oliver Berben und so, wir entwickeln gerade einen Stoff für irgendwas, weißt du, wo du sagst, okay, jetzt habe ich endlich mal Zeit, mir über das, was ich eigentlich schon immer machen wollte, eine Serie über das und das und so, das mit anzuschieben, zu sagen, komm, wie findest du das? Ja, geil, komm, okay, dann lass uns das mal Autoren treffen, Briefing machen, pitchen und einfach eine Geschichte vorantreiben, die man immer macht. Das hätte ich sonst nicht machen können. Wenn ich durchgedreht hätte, das Jahr, hätte ich die Zeit nicht gehabt.
Darf ich fragen, wann du so aufstehst früh?
Ich stehe immer um 6.50 Uhr auf.
Immer?
Ja, also ich habe ja zum größten Teil auch meinen Sohn, dann der geht um 8 in die Schule, also 6.50 Uhr ist immer gut, dann kann er noch 10 Minuten liegen, ich fange schon mal an die Schuhbrote zu machen und das ganze Zeug und dann kann ich ihn so ein bisschen soft wecken, damit das nicht gleich so aufgesprungen ist, und aber ich stehe immer früh auf, immer um die 7 eigentlich, immer.
Du machst ja wahnsinnig viel Sport, glaube ich.
Auch, ja.
Was machst du für Sport?
Also jetzt, Moment, ich habe ja mein Leben lang Kampfsport gemacht und jetzt habe ich aber so, also dadurch, dass, wenn ich so viel arbeite und ich eben auch in vielen verschiedenen Städten bin, schaffe ich es nicht immer natürlich zu meinen Kursen dahin zu gehen, sondern ich laufe viel, ich mache Eigenkörpertraining, viel mit Liegestütze, Klimmzüge und so, Kniebeuge, so Oldschool-Zeug. Eigentlich das, was sie beim CrossFit auch machen, nur ohne Gewichte mache ich das. Ich mache das nicht mit Gewichten, immer nur mit eigenem Körper, Dehnung, so solche Sachen. Sandsackboxen ist auch geil.
Und ab wann brauchst du das richtig?
Also, ja, ich brauche das schon. Ich bin schon so jemand, der damit auch viel so wegarbeitet und das auch so Stress gut bewältigen kann. Wenn ich, weißt du, ich bringe den Jungen morgens um 8 in die Schule, um 20 nach 8 bin ich auf dem Laufband eine Stunde schon. Und dann danach mache ich noch mein Programm, dann bin ich 2 Stunden beim Sport, dann kann ich noch in die Sauna gehen. Da ist der Tag für mich schon super. Dann ist 10:30, wenn ich fertig bin, dann kann ich frühstücken. Und dann ist für mich der Tag super gelaufen. Wenn ich das 3-mal die Woche schaffe, ist perfekt.
Wann gehst du ins Bett?
Unterschiedlich. Mittlerweile ein bisschen früher, durch meine Süße, die hat das ganz gut im Griff, weil die sagt, ich schlafe zu wenig. Also zwischen 11 und 1.
Oh, das ist aber dann wirklich, verlierst du wirklich nicht so viel?
Nee,
wenn du 6.50 Uhr aufstehst?
Nee, aber ich brauche nicht so viel Schlaf. Gibt ja unterschiedliche Menschen. Also ich brauche jetzt, also mir reichen eigentlich 5 Stunden, ehrlich gesagt. Also wenn ich arbeite, wenn ich drehe, sind es nicht mehr als 5-6 Stunden. Also 5 Stunden.
Wir müssen irgendwie noch einen Bogen finden zu dem Film, zu dieser Serie.
Das Team.
Das Team. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Jetzt muss ich mal selber überlegen.
Ich kann dir das sagen. Also ich habe ja jetzt eine Serie gemacht, wo man sagt, das ist schon für mich was Besonderes, weil ich bin ja jemand, der, ich habe einen Film auf Englisch gedreht, Smithers Sands of Snow, also vor das Smithers Gespür für Schnee. Und habe mich damit nicht so richtig wohl gefühlt, ne? Weil es eine andere Sprache ist.
Ist aber super lange her auch, ne?
Ja, ja, super lange her.
15, 20
Jahre? Ja, ja. Und ja, jetzt alle machen irgendwelche Code-Readings und E-Castings für amerikanische Filme und so. Und ich fand das, habe immer gedacht, nee, das ist nicht meine Sprache. Also ich bin damit nicht groß geworden und so. Und toll in dieser Geschichte war für mich, ein deutscher Polizist muss mit einer dänischen Kollegin und einer belgischen Kollegin zusammenarbeiten an einem Fall, der alle 3 Länder miteinander verbindet und beziehungsweise 4 Länder mit Österreich noch dazu. Und das war eine tolle Möglichkeit. Und ich musste halt 7 Monate oder fast 8 Monate mit allen ja auch Englisch reden. Also auch Regie waren 2 dänische Regisseure. Meine Schauspielkollegin sprechen eben auch nur Englisch. Also wir haben untereinander Englisch gesprochen und in dem Fall eben auch. Das heißt, 70% dieser Serie ist auf Englisch gedreht. Und in der Mediathek kannst du es zum Glück, ja, nur für Deutschland, in Belgien nicht, Dänemark auch nicht, die zeigen alle Original mit Untertitel, aber wir zeigen halt die deutsch synchronisierte Fassung im ZDF, aber in der Mediathek im Original mit Untertitel, das kann ich nur jedem empfehlen, gerade Podcast hören ja wahrscheinlich auch eher jüngere Leute, also guckt euch das ab dem, glaube ich, 19. Oktober, genau. Könnt ihr das in der ZDF-Mediathek sehen, so wie ihr es wollt. Und wann ihr es wollt, und das ist wahrscheinlich ein halbes Jahr in der Mediathek zu sehen. Aber das Tolle ist eben, in der Originalfassung zu gucken mit Untertiteln. So kompliziert ist es auch nicht, und das macht großen Spaß. Geile Serie, geiler Stoff.
Auch. Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen.
Ja, das wird immer spannender. Das zieht sich wirklich so zu langsam.
Ich habe mich gefragt, du spielst mit einer 19-Jährigen, die heißt Luna Wedler.
Ja, Luna. Mhm.
Die spielt deine Tochter da.
Ja.
Ich habe mich gefragt, wie ist das, wenn eine 19-Jährige zum Set kommt und dann ist jemand wie Jürgen Vogel da. Und Jürgen Vogel ist der 50-Jährige und der auch sehr, sehr viel weiß und auch sehr viel. Musst du dann erstmal zeigen, dass du ein normaler Dude bist?
Ja, ich habe sie getroffen vorher schon, weil ich wusste, sie reist jetzt an. Dann haben wir uns kurz vorher getroffen. Ich habe gesagt, wie sehr ich mich freue, dass sie es macht. Ich will allen Menschen die Angst nehmen oder diesen Respekt vielleicht erstmal, der so da ist oder was auch immer, und mach viel albern. Ich alber viel rum. Ich bin wirklich super albern beim Dreh. Ich habe immer so eine Boombox dabei, höre ganz viel Musik, schon in der Maske. Dann gehe ich vorher immer einmal schon den Text mit denen durch. In der Maske, dass wir einmal einen Text für uns gemacht haben, oder im Wohnmobil, dass wir einmal für uns, ohne dass irgendjemand zuguckt, über den Text drehen und sagen, komm, lass uns das ändern, ein bisschen mundtauglicher machen oder so, wenn du möchtest. Solche Sachen. Also, dass die das Gefühl haben, ich bin ein Partner und nicht irgendwie jemand, der da so steht und so. Ich will, dass die sich voll entfalten können, ohne Hemmung und ohne Angst, damit das wirklich gut werden kann, was sie da machen. Man ist nur gut, wenn man sich wohlfühlt. Und das ist mir super wichtig, und das hat auch sofort funktioniert. Die ist ein ganz tolles Mädel, die auch echt guten Humor hat und sehr, aber schon auch sehr toll weiß, was sie will und so. Also da musste man gar nicht viel machen. Das ist alles toll. Die ist eine großartige Schauspielerin.
Du hast ja mal gesagt, dass du an die Chaos-Theorie glaubst, dass alles, das ist auch schon ewig her, hast du mal gesagt, dass dass alles kaputt gehen muss und sich wieder neu zusammensetzen.
Ja, das ist manchmal so, ja.
Setzen kann. Und in der Serie geht es ja auch um Geflüchtete. Es ist auch jetzt aktuell, man hat das Gefühl, dass die Welten so ein bisschen so auseinander driften.
Ja.
Ist das für dich, wenn du sowas machst, wenn du so eine Serie drehst, wo das thematisiert wird, ist das für dich eine Art und Weise, den Menschen da auch wieder dieses Thema näher zu bringen, an andere Sicht nahe zu bringen oder auch deine Haltung nahe zu bringen?
Ich würde es hier anders sagen. Also ich glaube, das ist eine echt gute Crime-Serie, in der echt das Thema wahnsinnig interessant ist. Also ich finde die Verknüpfung zwischen Terrorismus und Kunsthandel, internationalen Kunsthandel, wirklich als Thema echt spannend. Und da das auch real ist, also wirklich Leute aus Ländern Raubkunst wegschaffen und die dann wiederum hier bei europäischen Kunsthändlern verkaufen oder weltweit einfach. Wir damit perverserweise auch diesen Krieg gegen uns selbst mitfinanzieren, das ist völlig absurd, aber das ist einfach real. Und das finde ich toll, es ist spannend einfach eine Crime-Serie zu haben, die aber so ein Thema anfasst, weil das einen auch echt so, du denkst, kann ja wohl nicht wahr sein, dass so die Augen öffnet oder zumindest mitreißt und berührt, das finde ich total geil. Und ansonsten, was meine Figur angeht, ich mochte den, weil der so viele Fehler auch hat und weil der einfach auch so hin und her gerissen ist und immer in so einem Spagat zwischen Familie und Arbeit steckt, kann man super gut nachvollziehen.
Also kannst du wahrscheinlich sehr, also genau, auch fünf Kinder, drei Frauen, also
ja, man kann das ganz
eine gut. Ähnlichkeit ist irgendwie.
Ja, da ist irgendwie, ich musste auch lachen, als ich es gelesen habe, auch wenn viele Sachen anders sind, ist es trotzdem etwas, wo ich was zu erzählen habe und so, und das fand ich ganz, auch mit der Tochter und so, das war irgendwie schön, das haben sie auch gut geschrieben, es geht ja noch weiter, es entwickelt sich echt noch ganz toll auch, lohnt sich auch zu gucken, also das ist ein wirklich sehr berührendes, aber auch sauspannendes Ding eigentlich, muss man echt mal sagen.
Ja, ich habe gestern erst den Link gekriegt, deswegen bin ich dann so bis um eins, habe ich mir die ersten, die gehen auch lang, also ne, eine Folge ist irgendwie zu knapp 2 Stunden, also man wird auch echt krass reingesogen.
Ja, du wirst reingesogen und das zieht sich dann auch echt nochmal richtig zu, so. Mhm. Das haben sie toll gemacht, finde ich.
Wann hast du das gedreht?
Letztes Jahr, vor einem Jahr.
Geil.
Ungefähr 7,5 Monate.
Und ich habe mich bei diesem Chaos-Ding noch gefragt und dann kommen wir auch so langsam Richtung Ende. Ich habe das für mich, wenn ich jetzt, also da auch wieder dieses Vater-Ding. Bei mir hat sich ganz viel verändert, seitdem ich meinen Sohn habe. Und auch dann so dieses, dass ich jetzt, wenn ich in die Zukunft gucke, wenn es jetzt um künstliche Intelligenz und den ganzen Kram geht und werden wir von Maschinen regiert irgendwann, werden wir selbst zu Maschinen und so weiter und so fort. Und früher war mir das so ein bisschen, dass ich dachte, naja, gut, also wenn ich mal 70 bin, dann whatever. Und jetzt hat sich mein Horizont ja nochmal total erweitert, weil ich denke, ja gut, jetzt kommt bei mir 70, da kommt aber dann nochmal. Und jetzt bist du Opa.
Ja.
Und dann frage ich mich, wenn man so dieses Chaos-Theorie-Denken, ne, also dieses so, es muss auch mal einen Knall geben, damit sich alles wieder neu zusammensetzt. Es hat ja auch so was Apokalyptisches.
Aber es passiert immer, die Gesellschaften funktionieren genau so, deswegen auch da können wir unseren Kindern nichts vorlügen. Die Entwicklung von Gesellschaft, von Politik und von allem, es ist immer so gewesen, dass Dinge wieder zusammenbrechen. Und jetzt ist nur die Frage, und das ist die interessante Frage wahrscheinlich, in welcher Form meint man Zusammenbruch? Also was für eine Art von Zusammenbruch kann das sein? Zusammenbruch kann auch Art Umbruch sein, es kann auch sein Aufstehen oder so. Es kann sein, dass Mobilisierung stattfindet oder so eine Bewegung. Und eigentlich, wenn wir jetzt mal wirklich, guck mal, positiv gedacht, es gibt ja nicht nur negative Bewegungen gerade, die medial jetzt auch ein Riesenthema sind. Prozentual gab es diese Aufschwappung schon immer. Ne? Also Ende der Wendezeit, Hoyerswerda, standen wir vor der ähnlicher Problematik, ne? Weißt du noch?
Also ja, ich komme daher. Also genau, da dann
die Republikaner, auch politisch gesehen, auch was Parteien, jetzt ist halt AfD, die das nochmal mehr versucht, so pseudo-demokratisierend zu machen. Ist ja auch alles versuchen, gehört aber irgendwie auch alles dazu. Das verändert dann auch die Mitte ein bisschen, das verändert auch die Opposition hoffentlich. Wir hatten ja 15 Jahre, 20 Jahre oppositionellen Stillstand, sage ich jetzt mal, dadurch, dass ja alles so gleichbleibend war. Ja. Also rot war schwarz, schwarz war gelb, gelb war rot und es war ja irgendwie alle grün, war ja auch noch mit da drin, aber eigentlich war alles gleich. Ne? Und das, was das eine Radikale ist oder Pseudoradikale oder wie auch immer man das jetzt nennt, erschafft ja auch wieder so eine Opposition, die vielleicht wieder stärker wird und so eine Gegenbewegung und so. Aber jetzt mal diese ganze Antiglobalisierungsgegner, die eine sehr junge Bewegung ist. Okay. Immer wenn diese ganzen G8er sich treffen und irgendwas vereinbaren, wer denn da auf die Straße geht und da überhaupt demonstriert und dagegen ist oder sagt, irgendwie finde ich nicht gut. Und jetzt reden wir mal nicht von den Brandbomben, sondern von den wirklichen Menschen, die sagen, ich will das so nicht, das ist nicht gut, was wir hier machen, weil das Folgen hat, die dann vielleicht auch wieder im Terrorismus enden oder so. Also die zu sehen, dass das sehr kompliziert vernetzt ist und alles miteinander zu tun hat, ist eine sehr junge Bewegung, die da gerade sich wahnsinnig engagiert auch. Und das ist ja die positive Bewegung, dass es Menschen gibt, die sagen, nee, ist nicht gut. Wir gehen dafür auf die Straße, wir machen was und wir schreiben seitenweise im Internet, wir engagieren uns und weißt du, was ich meine? Also Politik ist so vielschichtig geworden und die wählen auch alle und so. Und da muss man eben gucken und immer Hoffnung haben, dass das alles zur gleichen Zeit stattfindet. Und da ist die Frage, vielleicht das alte Bild der Form, wie wir jetzt die letzten 20 Jahre regiert haben, wird sich vielleicht verändern. Wir werden vielleicht wieder mehr aufgeweckt und haben Angst wieder und so. Und Angst ist aber in dem Fall, was Politik angeht, eigentlich finde ich ein ganz guter Mechanismus, weil der löst echt wieder Engagement aus bei Leuten und die sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf, ich sag jetzt was oder ich mach was oder ich gehe in die Partei oder ich mach selber was oder ich rede mit meinen Kindern jetzt darüber und so. Das passiert ja nicht in dieser gut gesättigten Form der großen Koalition, sage ich jetzt mal.
Und die Sorge jetzt auch mit diesem Ausblick, ne, was ich erst hatte, so dieses, okay, vielleicht wird mein Sohn gar nicht mehr selber einen Führerschein machen müssen, weil und so weiter und so fort. Aber hat sich das bei dir nochmal verändert, seitdem du Opa geworden bist? Weil sich so dieser Horizont erweitert und du jetzt irgendwie ein Fenster hast von eher, da bist du dann wahrscheinlich nicht mehr auf der Welt, aber du hast ja jetzt plötzlich ein Fenster von 100 Jahren eigentlich.
Ja,
beschäftigst du dich?
Ich denke einfach positiv. Ich sehe meine Kinder und ich denke dann so, ja, coole Kinder, coole Jungs, coole Mädels, die werden schon auch ihren Teil dazu beitragen, dass es irgendwie gut bleibt.
Okay.
Ich glaube einfach an das Positive dann. Auch gerade in so einer Demokratie und in so einem Leben, in dem wir leben. Und ich reise ja wirklich viel rum, ne? Also auch nach wie vor, ich bin viel unterwegs. Und ich denke immer wieder, wenn ich zurückkomme, denke ich, boah, wir leben in so einem geilen Land. Und das denke ich nach wie vor, ne? Also mit allem, was wir gerade auch an Sorgen haben, weiß ich, dass man muss das halt analysieren. Wir wissen alle, wir wissen, glaube ich, dass die Leute, die momentan auf der Straße sind, ganz viele Protestleute da sind, Leute mit Angst, die einfach noch nicht so Bescheid werden oder die man nicht informiert, wo man sich nicht die Mühe macht, mit denen zu kommunizieren. Sagen wir mal so, die Gesellschaft und die Politik versäumt hat, auf die Probleme der letzten Jahrzehnte einfach wirklich mal einzugehen und auch mit einem Konzept wirklich dazustehen und zu sagen, wir haben jetzt das vor, das vor, das vor, das werden wir so machen, das dauert ungefähr so lange, das wird so und so lange dauern, wir bereiten euch alle darauf vor, aber wir haben eine Perspektive, wir haben eine Idee. Was wir ja haben, ist ja Leute, die immer nicht reden so richtig. Die sagen irgendwas, keiner versteht's und keiner hat einen richtigen Masterplan. Und das sorgt ganz viel für Angst und Unruhe. Und das herrscht da gerade. Und ich frage mich mittlerweile bei dem Wissen schon, wie Politik funktioniert, machen die es vielleicht alle extra, damit die Mitte ein bisschen rechter wird? Hm. Und ein bisschen fängt die Mitte dann an, abzugrasen von rechts, um das ein bisschen in ihrer Politik zu integrieren, was sie eigentlich auch denken und wollen? Also da kommen die verrücktesten Theorien zustande. Aber Fakt ist, wir leben nach wie vor in einem echt guten Land. Wir haben es bis jetzt eigentlich alles sehr, sehr gut gemacht. Wir müssen damit jetzt umgehen. Aber das heißt nicht nur zu sagen, das Pack und das, was ja viele gemacht haben, dummerweise, sondern das heißt, sich damit wirklich auseinanderzusetzen und rauszufinden, was ist das Problem? Was ist wirklich der Unmut? Wie können wir das verhindern und ändern? Wie können wir da wieder eine Perspektive bringen, die positiver ist, um sozusagen nicht zu radikalisieren?
Ich fand das schön bei dir auf der Facebook-Seite, dass du dann in die Kommentare mit reingehst und dann auch zurückschreibst und auch, ja,
versuch das auch.
Dein 170.000 Facebook-Follower oder 100, ja, ja, was auch immer, das ist ja auch, es geht ja nicht nur um Filme, das fand ich schön, also so, dass ja, man ja da irgendwie, das
da,
wird auch.
Das ist, manchmal ist das eben wichtig, also ich hatte das Bedürfnis irgendwie jetzt mal so ein Statement zu machen. Und
zur Seenotrettung.
Ja, und habe ja nichts anderes gesagt. Ne? Mhm. Auch nur das erstmal. Ne? Ich habe da auch jetzt nicht mein Konzept präsentiert, was man ja anscheinend erwartet hat nach so einem Kommentar, wie wir jetzt mit den allen Flüchtlingen umgehen, weil das in dem Moment nicht darum ging. Also wenn jemand trinkt, müssen wir ihn retten. Das ist der Punkt, der ganz entscheidende menschliche Punkt. Und die Politik, natürlich brauchen wir ein Konzept. Wir brauchen ein Konzept und wir brauchen auch einen Masterplan. Nur wenn wir den noch nicht haben, heißt das nicht, dass wir die ertrinken lassen. Hm. Das ist nicht die Option. Weiß Gott nicht. In so einer Welt will ja auch keiner von uns leben, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und nee, du, ich sag dir was. Von denen, die jetzt so tun auch, lass die alle absaufen und so. Ich schwöre dir, wenn die dabei sind auf so einem Boot und helfen können und jemand ertrinkt vor dem Kind oder eine Frau, die holen die auch raus. Kannst du mir sagen, was du willst? Das glaube ich nicht. Dass da irgendjemand sagt, ich lasse die Frau, den Mann oder das Kind ertrinken. Niemals. Wirklich, daran möchte ich glauben, dass das so ist. Das ist eine große Wut, die dahinter steckt, die ich sogar verstehen kann, aber mit anderen Gründen. weißt du, also aus anderen Gründen entstanden. Und das weiß die Politik, was da für eine Problematik ist. Die haben wir schon ganz lange.
Ich habe noch drei schnelle Fragen. Ja. Also fand ich ein schönes Bild auch, also ein sehr mutmachendes Bild. Und das, so habe ich das noch nie gesehen. Also mit dem, das war jetzt nicht die Frage, sondern mit dem Boot. Du bist ein positiv denkender Mensch auf jeden Fall.
Ja, ja. Definitiv. Also, richtig auch.
Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Was lerne ich, was ich nicht so gut kann? Geduld. Also ich muss lernen, Sachen auszuhalten. Das kann ich immer nicht so gut. Also Sachen, die schieflaufen oder nicht gut sind, wo ich denke, das müssen wir jetzt schneller irgendwie regeln oder so, auszuhalten, dass es länger, dass manche Prozesse einfach länger dauern, auch wenn man das nicht erträgt. So, das kann, muss ich so pauschal sagen, weil ich kann ja nicht ins Detail gerade gehen. Aber manche Sachen dauern einfach und da muss man, die Zeit muss man aushalten. Manchmal.
Was möchtest du dir dein ganzes Leben erhalten?
Naivität. Schwierig genug.
Weil man so schlau ist wie du.
Eine gewisse Naivität, eine Kindlichkeit, die muss man sich auf jeden Fall behalten.
Was machst du dafür?
Ja, ich mache viel dummes Zeug. Ich mache Quatsch einfach. Ich versuche viel Quatsch zu machen. Immer. Ich bin so ein bisschen ein Klassenkasper auch immer nach wie vor. Ich versuche viele Sachen auch zu veralbern, weil es mich manchmal befreit und einfach auch schön ist, wenn Menschen lachen. Ich finde das echt toll.
Musst du das manchmal so dir sagen, so ich bin hier, mein Job ist ja auch ein bisschen der Klassenkasper?
Also, ja, ein bisschen unterhalten auch. Ja, doch, doch. Du kannst gerade bei ernsten Filmen, was, wie Leute ganz schnell so verkrampfen und so. Und das, ich habe mit als meine Aufgabe auch am Team, Leute zum Lachen zu bringen, um sich dann wieder auf das Ernste konzentrieren zu können.
Dann kann ich mir so vorstellen, dass du bei so wie Stereo, dass du dann erstmal...
Ja, wir haben viel rumgearbeitet.
Viel gelacht.
Ja, ja, wir haben viel gelacht, auch beim freien Willen. Viel gelacht, glaub mir, also auch Matthias und so, das ist manchmal sehr befreiend und sehr gut und dann kannst du dich auch wieder so wirklich reinfallen lassen in das dunkle Loch.
Das ist der sehr dunkle Loch. Ja. Und die letzte Frage, ich habe eine große Plakatwand, stell dir es vor, am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, welcher Satz oder welches Wort von dir dort für eine Woche zu sehen sein würde. Das ist ein riesiges Plakat, wo sonst vielleicht der Clown werben würde.
Wer glaubt, was zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden.
Von dir?
Nee, glaube ich nicht. Habe ich irgendwann mal gehört, fand ich total geil.
Der ist wirklich gut.
Ja.
Das hat mir total viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Vielen herzlichen Dank.
Danke dir.
Dankeschön. Danke dir. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr diesen Podcast nochmal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich freue mich über Kommentare bei Apple zum Beispiel. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person weiterempfehlt und ich freue mich über eure Mitschriften aus diesem Gespräch, denn wie gesagt, ich habe mir wahnsinnig viel mitgeschrieben, viele Zitate von Jürgen und ich bin mal gespannt, was ihr so mitgenommen habt. Schickt mir gerne Screenshots bei Instagram Stories zum Beispiel und wie immer gibt es eine kleine Empfehlung zum direkten Weiterhören und zwar ist es ein Podcast, wo ich nicht ganz unbeteiligt bin, denn wir von Mitvergnügen produzieren auch Podcasts für andere, zum Beispiel für den kleinen Getränkehersteller aus Österreich, nämlich Red Bull. Und es gibt es ganz neu, den Red Bull Sparks Podcast, der wird gehostet von Ansgar Oberholz, den kennen Hotel Matze Hörer und Hörerin und Elisa Naranko, die arbeitet bei Einhorn Kondomen, kennt ihr auch natürlich hier im Hotel Matze und die unterhalten sich mit Gründern und Gründerinnen über die Momente, die einen großen Einfluss auf ihre Karriere hatten. Und los geht's mit Pola Fendel von der Kleiderei und Michael Vollmann von nebenan.de. Red Bull Sparks, so nennt sich der Podcast. Hört euch das mal an. Ich freue mich über Feedback und jetzt wünsche ich euch noch einen guten Abend, eine gute Nacht. Schlaft schön ein, fahrt schön Fahrrad, fliegt sehr, sehr schön in den Urlaub und kommt wieder heil zurück, während ihr Hotel Matze hört. Wir hören uns hier wieder in 2 Wochen. Viele herzliche Grüße aus dem Kleiderschrank. Bis dahin. Tschüss.
Warum manchmal die Kacke ein Plumps ist.
Geil. Das müssen wir beantworten.